Talk, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Wir präsentieren euch heute den Ausblick auf das Jahr 2026 für All Elite Wrestling. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der David Kloß. Wunderschönen guten Tag, David.
Hallo, lange nicht mehr miteinander gesprochen.
Das ist vollkommen korrekt. Frohes Neues an dir auch an der Stelle. Frohes Neues an die AEW-Community, die wir natürlich auch immer wieder herzlich begrüßen. Du und Markus, ihr habt ja fleißige Stellung gehalten, World's End, Jahresrückblick, also ihr habt da nochmal ordentlich abgeliefert. Und ich habe mir gedacht, ja, jetzt mal sowas Lockeres, Laber-Podcast, Ausblick 2026, da bin ich auch mal dabei.
Ja, und ohne Hands-out, ohne Vorbereitung, reden wirklich so. Also wir wissen noch nicht, was passiert, wahrscheinlich komische Sachen.
Ich wollte aber gerade noch sagen, ich habe heute Nacht geträumt von diesem Ausblick übrigens und ich habe geträumt, dass ich nicht konnte und das dann Kai übernommen hat und du und Kai, ihr habt dann 3 Stunden geredet.
Das hätten wir auch nicht. Ich glaube, in den 3 Stunden hätten wir mindestens 10 Leute beleidigt. Garantiert. Unter anderem uns gegenseitig.
Genau, ansonsten natürlich, bei Headlock steht ja das 10-jährige Jubiläum an. Also im Sommer werden wir 10 Jahre alt und du bist fast von Anfang an mit dabei. Ich glaube, du warst bei Ausgabe 5 oder 3 oder so, warst du, glaube ich, zum ersten Mal mit an Bord hier. Und man merkt ja auch, die Headlock-Community wächst immer noch, die Headlock-Familie hier wächst auch und wir möchten uns da auch noch ein bisschen weiterentwickeln und natürlich auch aufgrund der Masse an Wrestling, die uns da immer wieder ins Haus steht und deswegen suchen wir aktuell tatsächlich Nachwuchs sozusagen für unser Podcast-Team und wir suchen da im Speziellen jemanden, der ähnlich wie du das und Markus das macht, hier sich für AEW massiv interessiert und in einer perfekten Welt auch noch sehr breit gefächert ist und auch noch beim Magazin mit an Bord sein kann. Weil wir merken auch, dass bei uns hier und da mal so die zeitlichen Ressourcen ein bisschen enger werden und wir müssen uns ein bisschen breiter aufstellen. Deswegen, wenn ihr Bock habt, speziell an AEW, aber auch am Wrestling auf der ganzen Welt, WWE sowieso, dann meldet euch bei uns und ja, schreibt uns einfach an fragen@headlock.de, an olaf.bleich@headlock.de, haut mich auf dem Discord an und dann werden wir mal sehen, wie wir das Ding hier 2026 gewuppt bekommen, weil, David, das muss man auch ganz klar sagen, so viel Wrestling, wie wir jetzt haben, gab es vor 10 Jahren nicht.
Nein, da war die Welt noch einfacher. Da war die...
Da sagst du was.
Ey, also in mehrerlei Hinsicht. Ja. Vor 10 Jahren hatte ich erstmal mehr Haare auf dem Kopf. Fand ich auch schön. Das war schön und besser. Gruß an MJF. Allerdings hatten wir beim Wrestling einfach auch weniger Wrestling. Wir konnten wirklich von Wrestling sagen, ey, wenn man richtig Fan ist, kannst du alles gucken, hast aber trotzdem keinen Stress. Weil AEW kam später dazu. NXT war eine Einzelshow. So, da hattest du AEW eine Einzelshow. Alles ging. Pay-Per-Views gab es noch nicht so viele. Ja, es hieß noch Pay-Per-View. Es war kein PLE, das kam erst später. Und jetzt kriegst du einfach 24 Stunden gefühlt einfach Wrestling um die Ohren gehauen mit allen Events und immer passiert irgendwas und eigentlich ist es wichtig, das zu gucken, weil sonst verpasst du den Anschluss und ey, wir haben noch die Internetshow und am besten hier gibt's noch die Special Show und es ist einfach unfassbar viel Output. Also ich hätte es niemals gedacht, dass es in 10 Jahren so viel Output gibt, was du dir eigentlich angucken musst, aber eigentlich nicht angucken kannst.
Ja, und ich bin auch ganz ehrlich, ich hätte auch nicht gedacht, dass wir mit Headlock hier so viele Podcasts auf die Beine stellen. Ne? Also wir sind jetzt hier bei...
Was? Natürlich.
Weil
ja, klar.
700 Episoden im Freefeed, wir sind bei über 1000 Episoden im Supporter-Bereich, das ist schon ziemlich irre, was da auch sich einfach bei uns auch getan hat.
Weißt du noch, als wir das allererste Mal die Supporter-Ecke aufgemacht haben, da waren wir bei WXW alle und dann guckst man drauf so, oh mein Gott, wir haben einen Supporter, 2, 3, 4, oh mein Gott, 20, oh mein Gott,
das wie
surreal das ist.
Inzwischen sind wir bei weit über 300.
Es ist immer noch surreal, aber dass wir so alt sind,
das auch. Ja, aber wir wollen heute über All Elite Wrestling reden, lieber David, nicht nur hier munter rumschnacken, sondern wir wollen über AEW sprechen, wie sich die Promotion 2026 entwickeln wird. Wir fangen vielleicht einfach mal auf der Business-Seite an, was wir auch schon in den letzten Jahren gemacht haben. Letztes Jahr haben wir hier noch über einen möglichen TV-Deal gesprochen, das ist alles unter Dach und Fach. Wie das jetzt mit Warner Bros. Discovery weitergehen wird, das wird man noch sehen. Das ist auch sehr schwer, da wirklich eine Prognose abzusetzen. Wie siehst du aber wo siehst du Potenzial für AEW, wo man businessseitig, vielleicht auch organisationsseitig dran arbeiten müsste für 2026?
Also andersrum. Erstmal muss ich sagen, man hat schon an ein paar Sachen gemerkt, dass man da organisatorisch besser rangegangen ist oder zumindest von der Umsetzung her. Und das ist halt die Produktion selber. Man hat halt erkannt, bei den Pay-Per-Views machen unterschiedliche Stages, machen einen gewissen Look. Sie haben einen Flow rausgekriegt, wo man sagt, okay, finanziell können wir uns das leisten, kriegen wir trotzdem eine andere Optik hin. Ich finde auch, dass die Regie besser geworden ist und generell die Technik besser, auch wenn sie beim Sound immer noch Probleme haben, seit Day One im Übrigen.
Ja.
Ist allerdings halt allgemein schon dieser Schritt nach vorne zu erkennen. Was ich immer noch gravierend schlecht finde und immer noch ein Punkt ist, den man massiv ändern muss, ist die PR.
Mhm.
Weil ich finde, AEW ist halt weltweit, aber halt auch Europa, weil es ist weltweit, PR-mäßig einfach nicht richtig stark zu sehen. Und es bei Kommunikation hat man gerade im letzten Jahr auch gesehen bei Grand Slam, siehe dein Hintergrundbild, dass man halt auch Sachen sehr schlecht kommuniziert hat. Also du hattest so ein Event, wo man bis 2 Tage vorher gefühlt nicht wusste, was ist das überhaupt? Ist das Pay-Per-View? Ist das eine normale Show? Wie lange geht das? Diese Klarheit in der Kommunikation, die ist halt immer noch nicht gegeben. Liegt auch mitunter daran, dass zum Beispiel Tony Khan ja mal sagte, dass der Matches gerne kurzfristig ankündigt, weil das ja die Ratings hebt oder sonst was oder die Attention. Weiß ich nicht, ob das so gut ist, weil generell muss man halt breiter werden. Man geht diesen Schritt bereits, man hat jetzt bei World's End, Monolog gleich vorbei, zum Beispiel die Werbung gesehen, die Werbespots mit White Castle. Immer so richtig geile Werbespots, kann man sich gerne auf YouTube angucken. Man hat auch angefangen, die TV-Werbespots halt viral zu schalten, die sehr gelungen sind, erinnern an Attitude-Zeit.
Ja.
Aber da muss halt mehr kommen. Das darf nur der Anfang sein und es muss einfach viel mehr in diese Breite gegangen werden. Das wäre halt der Hauptpunkt, businessseitig, wo ich sagen würde, muss ich was tun, weil bei TV-Deal wird nichts passieren, zumindest nicht in diesem Jahr.
Ja. Das ist nämlich der ganz, ganz wichtige Punkt. Also man ist da erstmal gefestigt und auch durch die Übernahme von Warner Bros. Discovery. Da wird sich nichts tun jetzt im kommenden Jahr oder im laufenden Jahr. Im kommenden Jahr 2027 kann die Sache da schon anders aussehen, aber für den Augenblick ist man da erstmal gesettelt und kann dann eben von da aus auch arbeiten. Und das ist ja eigentlich auch das Gute an der ganzen Geschichte. Das haben wir auch schon mal bei den Breaking News damals gesagt, dass man jetzt auch quasi aus der Sicherheit heraus arbeiten kann. Und ich bin ganz bei dir. Ich sehe es auch so, dass du jetzt eigentlich, wo sich das Produkt auch gefestigt hat, weil ich finde, das ist auch wirklich einer der wichtigen Punkte von 2025, dass du den Eindruck hast, man hat jetzt den Weg gefunden, den man gehen möchte. Man hat so ein bisschen seine Identität gefunden. Man hat auch seinen Kader gefunden, nachdem man ja die Jahre vorher wirklich sehr, sehr stark eben drauf gepocht hat, immer wieder die alten WWE-Leute mit reinzubringen, versuchst du viel, viel stärker eigenes Talent zu pushen, beziehungsweise oben anzusiedeln. Hast zwar immer noch WWE-Talent, die aber großteils, oder Ex-WWE-Talent, die aber großteils inzwischen auch schon eine eigene Identität innerhalb der Promotion haben. Und dass jemand mal bei WWE gewesen ist, wir sind 2025, 2026, das ist halt immer noch kein Wunder.
Es war ja auch das erste Jahr mal, wo wir keinerlei negative Backstage, also nicht großes negatives, oh, das ist gewesen, Rumoren gehabt haben. Und Tony Khan hat auch letztes Jahr endlich mal die Füße stillgehalten bei Twitter X.
Ja,
ich hatte das im Ausblick, habe ich das ein bisschen so gesagt, dass es so das erste richtig professionelle Jahr war, wo du halt das Gefühl hattest, man hat in Ruhe arbeiten können.
Das darf man halt auch echt nicht unterschätzen, dass All Elite Wrestling halt eben auch noch ein junges Unternehmen ist und dass man sich da auch erstmal finden muss, sowohl was die Abläufe angeht, als auch was die Personalien angeht, was die Ordnung angeht. Und man hat natürlich mit einem unglaublichen Imbrunst gestartet, ne? 2019, 2020, dann Pandemie und so weiter und so fort. Ne? Da hast du auch gemerkt, dass die Wrestling-Welt darauf gewartet hat, die Fans haben auch darauf gewartet. Aber natürlich, das haben wir auch gleich zu Beginn gesagt, irgendwann ist der Honeymoon auch vorbei und der Honeymoon war dann auch irgendwann vorbei. Und das hat man dann
vorher gesagt, ne?
Was? Also
unsere Prediction damals ist fast exakt so eingetreten. Wir hatten ja so gesagt, ja, anfangs wird es einen super Hype geben, dann haben wir gesagt, es wird auch dann Rückschläge geben, um Sachen, die man halt nicht vorhergesehen hat, werden dann passieren, da gibt es einen kleinen Downfall. Irgendwann ist dieser Hype-Faktor, der ist halt nicht mehr da, dieses Haus ist was Neues und dann wird man garantiert erstmal einen Fall erleben und wichtig ist halt dann aus diesem Fall langsam rauszuklettern und das wird dauern, ist eigentlich genau alles so eingetreten.
Ja.
Also ich fand, letztes Jahr war ein gutes Jahr.
Ja.
Ich finde, dieses Jahr, was du halt gesagt hast mit der Identität, finde ich genau richtig und auch wichtig. Ich kann es mir vorwegnehmen. Es ist das erste Mal, dass wenn du mich jetzt fragen solltest, welchen Wrestler möchtest du gerne bei AEW nächstes Jahr sehen, also bis 2026 sehen, werde ich sagen, niemand, weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich jemanden brauche.
Ja.
Und den Weg sollte man also weitergehen.
Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Auch die Zeiten dieser großen Wechsel sind, glaube ich, auch erstmal vorbei, so in dem Sinne. Also man wird jetzt nicht bei WWE, hat man auch mitbekommen, dass man da Konkurrenz hat und man wird natürlich hier und da mal die Midcarder oder Leute von NXT oder so mal rausschmeißen. Ne? Wir kennen das, die Entlassungswellen. Aber man wird nicht mehr diesen großen Schwung haben, den man da auf einmal hat. Und deswegen rechne ich da eben auch mit, dass wir da keine grandiosen Überraschungen erleben. Umso wichtiger ist es dann eben, seine eigene Identität zu festigen und auch das Produkt, was man hat, was zweifellos gut ist, weiter zu streamlinen und vor allem auch nach außen zu tragen. Und da bin ich komplett bei dir. Weil das ist gerade auch das, was man dann immer wieder mitbekommt, dass natürlich WWE im Wrestling-Bereich absolut dominant ist. Wenn du jemanden auf der Straße fragst, was ist denn Wrestling? Dann kommt erstmal lange Zeit gar nichts. Dann kommt irgendwas, es war in den 90ern. Und dann kommt wahrscheinlich irgendwie sowas, ja, WWE, ne, habe ich noch letztens gesehen, war hier um die Ecke. Und ich glaube, das wird die große Herausforderung für die nächsten Jahre sein, nicht nur für 2026, auch für 27, 28, wirklich rauszukommen aus dieser kleinen Hardcore-Bubble, die man gerade noch bedient, und da auch wirklich noch stärker in den Mainstream zu gehen. Und ich glaube, dass 2026 dafür ein guter Anfang sein kann. Wie du schon gesagt hast, wir haben schon die Spots gesehen, auch mit den Formaten teilweise haben wir es gesehen.
Auch jetzt mit Hollywood Anführungszeichen, finde ich, bei 25 hast du schon gesehen, weil LAEW Talent war jetzt schon immer mehr vertreten.
Ja.
Aber solche Sachen helfen halt, sei es halt bei Twisted Metal, da ist das ja, glaube ich.
Samoa Joe, ja.
Tony Storm war ja auch im Film zu sehen, MJF war
MJF
auch gut dabei, und es mag halt banal klingen für einen Wrestling-Fan, dass man sagt, ah, diese Filme sind doch egal. Nein, weil dadurch erkennst du die Gesichter wieder. Und es wird halt langsam ein Namen, und das ist halt wichtig, dass du halt einfach wirklich streus in die Themenbereiche, die mal außerhalb dieser Bubble sind. Und wie du es halt richtig sagst, ich finde zum Beispiel, was WWE richtig macht, eigentlich zu viel macht, weil da ist auch schon ein Nervgrad mittlerweile, sie gehen da halt komplett bei Social Media wild.
Ja.
Also wenn Viralität ist, stürzen sie sich drauf wie die Heuschrecken und schlachten das Ding aus, bis nichts mehr da ist.
Ja.
Ist ein bisschen zu krass, aber bei AEW habe ich noch ein bisschen das Gefühl, dass man da noch zu vorsichtig ist und denkt, ah, wir machen das so langsam, nicht zu viel oder sonst was, sondern nein, schlachte Sachen, die funktionieren, aus und transportiere die nach draußen. Wenn du irgendwie einen Moment hast, der innerhalb der Bubble, also der AEW-Bubble, groß ist, zeig den nach außen, damit irgendwelche fremden Leute das in der Timeline haben und dafür denken, boah, was ist das Coolste?
Ja, das sehe ich auch so. Ich meine, wir sehen es bei WWE zum Beispiel auch, dass dann das Podcast-Business-Boom, ne, der Undertaker hat seinen eigenen Kanal, Cody hat seinen eigenen Podcast. Bei AEW haben wir das natürlich auch bis zu einem gewissen Grade. Aber ich glaube, dass AEW auch noch gut daran täte, mit bestimmten Charakteren noch mehr nach außen zu gehen und da noch zu versuchen, die stärker zu promoten und zu präsentieren. Das ist das eine, was ich mir übrigens auch noch wünschen würde, oder bevor wir da hinkommen. Einher mit diesem, wir gehen weiter nach außen, wir versuchen uns größer aufzustellen, versuchen wirklich weltweit noch viel stärker, nicht nur hier die einzelnen Märkte so ein bisschen zu bedienen, nicht nur All-In und Grand Slam und hier und da. Das andere, was ich mir wünschen würde, wäre die Ankündigung für einen Pay-Per-View oder für eine Tour durch Deutschland. Wie realistisch siehst du diese Chancen? Das ist immer was, was wir hier immer mal gefragt bekommen. Toni Kahn hat letztens auch gesagt, ja, es ist natürlich Frankreich, Deutschland, sehr interessante Märkte. Wäre auch dumm, wenn er was anderes sagen würde, wenn man ehrlich ist. Aber wie hoch siehst du die Chance? Also ich rechne nicht 2026 mit einer Tour, aber mit einer Ankündigung vielleicht für 27?
Also alleine dadurch, dass er Länder explizit genannt hat, hätte er nicht sagen müssen, er hätte einfach nur allgemein sagen können Europa, sondern er hat halt explizit Länder genannt, denke ich, ist die Wahrscheinlichkeit da. Ich sehe nicht die Wahrscheinlichkeit, dass es mehr als einen Termin in Deutschland gibt, aber einen Termin kann ich mir vorstellen, und ich glaube, dass Toni Kahn klug genug ist, das nicht als Hausshow zu machen, sondern als eine Weekly. Also entweder kriegst du halt ein Dynamite oder ein Collision. Weil ich glaube, was Toni Kahn schon gescheckt hat, das siehst du nämlich, dass man halt eben, also daran, dass man mal eben zwischendrin nach Manchester fliegt und da eine Show macht. Er weiß, was er an der Crowd hat, weil diese Crowd erzeugte Bilder, WWE mittlerweile auch hat es realisiert, dass halt die Bilder, die europäische Crowds erzeugen, damit kannst du Werbung machen wie sonst was. Du kannst mit nichts anderem so krasse Werbung machen. WWE ist es halt dieses zum Beispiel Lied aus Frankreich. Das Ding ging halt einfach viral wie sonst was. Nutze das, schlachte genau diese Sachen aus, geh damit zu Sponsoren oder sonst was, mach dadurch das du musst ja das Gefühl erzeugen, du bist der, Entschuldigung, heiße Scheiß, und das kriegst du mit solchen Bildern hin. Also sehe ich die Chance, nicht mal unwahrscheinlich, dass es sogar dieses Jahr passiert, aber ich bin bei dir, am wahrscheinlichsten ist dieses Jahr eine Ankündigung und nächstes Jahr dann wirklich, ich hoffe nicht Berlin, aber ich denke, einmal so ein bisschen durch Europa touren, nimm England mit, nimm Schottland mit, nimm Frankreich mit, nimm einmal Italien mit, nimm einmal Deutschland mit. Es ist nicht zu teuer, aber die Belohnung, die du haben wirst, wird exorbitant sein, weil dadurch wirkst du auch größer. Du wirkst dann wie ein Global Player.
Ich fände es geil. Ich würde mir das auch wirklich wünschen. Und ein anderer Wunsch, den ich auf meinem Zettel noch habe, ist, dass AEW so etwas wie eine Homebase hat. Und Homebase natürlich im besten Fall einer Trainingsschule. Hat man ja mal angepeilt gehabt. Hat man dann wieder zu den Akten gelegt, weil zu teuer, Pandemie und so weiter und so fort. Wie realistisch siehst du da die Chance, dass wir sowas bekommen werden?
Hättest du mich das vor 6 Monaten gesagt, hätte ich gesagt, sehr realistisch. Allerdings jetzt mit dem Netflix-Angebot hat sich alles geändert für mich. Weil du hast etwas, wo du eigentlich eine totale Sicherheit auf Jahre hinweg hattest, hast auf einmal eine Unsicherheit bekommen. Nicht für dieses Jahr, aber ab nächsten Jahr wird's halt tricky. Weil du weißt halt nicht, was ist mit Streaming, was ist jetzt mit mir im TV. Es ist nichts mehr garantiert. Und dann bin ich ehrlich, an deren Stelle würde ich es dann vielleicht auch nicht bauen, weil das ist richtig viel Geld. Wenn du sowas machst, dann legst du dich ja auch für einen Standort fest, und du baust da was richtig Teures. Das musst du auch nutzen. Und wenn dann auf einmal kommt, nee, anderer Vertrag oder alles bricht zusammen, unwahrscheinlich, aber einfach, es kann auch sein, zieh um, weil du kriegst einen anderen Anbieter, aber der sagt, ey, bitte bei uns, weil das wollen wir, hast ein Riesenproblem. Also ich glaube nicht, dass das jetzt erstmal passiert.
Ich bin gespannt. Ich tue mich da auch wirklich schwer mit, weil ich auch nicht so genau in die Bilanzen von AEW reinschauen kann, wenn ich ehrlich bin. Ich finde aber, es würde dem Produkt gut tun. Also es würde dem Produkt gut tun, wenn man gerade für die jungen Leute da eine Trainingsschule hat. Man hat viele erfahrene Trainer. Ich meine, allein, dass du jemanden wie einen Bryan Danielson nur als Kommentator einsetzt, ist halt eigentlich ein Luxus, den du hast. Ich meine, klar, der wird auch da noch beratend tätig sein und im kreativen Bereich ist er natürlich auch tätig, aber der könnte halt noch so viel mehr Wissen weitergeben, was er eben besitzt. Und dafür wäre natürlich eine Trainingsschule absolut Gold wert. Also ich finde das...
Ich finde, man unterschätzt immer, wenn man so das bei WWE sieht, da denkt man so, ah ja, die trainieren da einfach nur im Ring. Was ich persönlich, weil ich bin der emotionale Mensch, wichtig finde dort, ist halt die Arbeit, die lernen, vor der Kamera zu reden.
Ja.
Die lernen, Promos zu halten. Gerade das, sagen wir mal, kurzer Schwenk rüber zur Frauendivision bei AEW, die ist viel, viel besser geworden. Ich finde, wir haben eine richtig starke Division dort. Dort hast du aber auch genau gemerkt, dass halt bei den Wrestlerinnen anfangs eine Toni Storm, die war am Mikrofon ja vollkommen okay. Aber du hast halt gemerkt, als sie angefangen hat, richtig viel TV-Zeit am Mikrofon zu kriegen, wie die immer besser wurde. Und das kam halt nur dadurch. Und das musst du lernen. Also, wo kannst du sonst vor Publikum reden oder vor der Kamera und so? Und ich finde, so ein Center, das muss halt nicht nur die Ringe beinhalten oder Fitnessbereich, sondern halt genau das. Und das ist alles so wichtig, dass du einen guten Talker hast, der mit dir Promos durchgeht und dir genau sagt, ey, mach mal das und dann funktioniert es. Und ja, ich bin bei dir. Es würde gut tun, aber ich glaube, aus wirtschaftlicher Sicht machen sie es nicht.
Wäre aber was auf jeden Fall sinnvoll wäre. Ich rechne auch nicht wirklich damit. Was haben wir noch für Baustellen, die wir hier beackern müssten, David, was das angeht? Zusammenarbeiten, Kooperationen. Wir haben Ring of Honor, wir haben CMLL, wir haben New Japan und noch viele andere Promotions, RevPro zum Beispiel. Perspektive 2026. Wir haben die Blockbildung, die Markus und ich mal vor, ich glaube, 2 Jahren prognostiziert haben im Wrestling. Die ist jetzt eigentlich da, wie wir es sehen, ne? WWE mit ihren Promotions teilweise... Ja. Dazugekauften, AEW mit Partner-Promotions eben auch an der Seite und dazwischen gibt's quasi nichts mehr. Wie siehst du da die Entwicklung?
Ich glaube, dieser Weg auseinander wird weitergehen und ich finde den Weg der Kooperation auch gut, wenn man es halt saisonal betreibt. Also sagen wir zum Beispiel, du hast halt einen Grand Slam in Mexiko. Das ist cool für mich, weil ich sehe dann Wrestler, die habe ich noch nie gesehen und umgekehrt sieht halt Mexiko halt Wrestler bei sich live, die sie halt normalerweise nicht sehen. Genau dasselbe kannst du aber bei New Japan machen mit Forbidden Door und so. Nehme ich alles mit, was ich nicht mag und wo ich immer noch hoffe, dass es passieren wird, aber ich nicht glaube, ich muss Ring of Honor rausnehmen aus dem AEW-Fernsehen. Weil ich finde das Problem, ja, ich kann es ja auch einfach erklären. Ich möchte AEW Dynamite gucken oder Collision gucken, dann interessiert mich aber nicht gerade ein Ring of Honor Champion. Es ist mir absolut egal. Und wenn der dann eine Promo hält, für ein Match bei sich oder sie ein Promo hält, wenn ja, wir kämpfen jetzt gegeneinander, dann zieht mich das raus und das verwässert das Produkt für mich. Und ich finde, das ist sogar ein massives Problem von AEW, dieses Verwässern allgemein. Also halt es verwässern, wir verwässern ein bisschen die Companies miteinander. Nein, mach es nicht. Wir verwässern die Titel, weil wir immer mehr haben. Nein, mach das bitte nicht. Ich finde, wenn ich mir etwas wünschen dürfte, du hast gewünscht, ich wünsche mir jetzt auch was, ich würde mir einfach wünschen, sei einfach fokussierter bei allem, was du machst, weil du hast ein starkes Produkt. Du hast starke Leute. Mach das fokussierter und von der Qualität her wirst du dich durchsetzen. Also du wirst halt Erfolg haben. Du brauchst das andere nicht zwangsläufig. Nicht, nee, das will ich nicht haben.
Wir haben ein ganz ähnliches Problem mit WWE, NXT und TNA natürlich. Da haben wir inzwischen wirklich auch ähnliche Kritikpunkte an der Stelle, ne, dass dann teilweise die Shows von TNA bei NXT aufgebaut werden. Aber da hat es ja sogar noch zumindest ein bisschen strategischen Sinn, sagen wir es einfach mal so. Also bei Ring of Honor ist für mich das Problem, dass Ring of Honor halt eben über einen Honor Club läuft und dadurch eine sehr, sehr kleine Zielgruppe hat und eine wirklich kleine Fanbase. Und es ist sehr schwer, dem Produkt wirklich zu folgen. Im Gegensatz zu zum Beispiel TNA bei WWE NXT, was du regulär im Fernsehen empfangen kannst, was du streamen empfangen kannst, ohne zu bezahlen. Und das sehe ich auch als Problem an. Ich habe nach wie vor nicht so recht den Eindruck, dass Tony Khan genau weiß, was er mit Ring of Honor anfangen soll.
Das weiß er auch nicht, glaube ich. Ich glaube, er ist mit Herzen dran. Das ist so ein Fall von, eigentlich merke ich, das ist gescheitert oder das ist zum Scheitern verurteilt. Ich finde eigentlich nicht, weil wenn du es als Unterbau nutzt, siehe halt eine Asina, die im Grunde genommen halt größer wurde durch ihre Zeit bei Ring of Honor, die hoffentlich mal bald vorbei ist.
Oh ja, das ist aber einer von den Namen, die ich noch auf der Liste habe, ja.
Ja, wir können ja gleich mal zu Tennis durchgehen,
ja.
Und was man sich so wünscht. Weil, jetzt bin ich aus der gerade. Dankeschön, Herr Olaf Bleich, ein werter Kollege. Nein, also das Problem ist einfach, du wirst ja rausgezogen mit Personen oder mit Storylines, die du gar nicht kennst.
Ja.
So, und ich gehe einfach davon aus, also man muss seine Zielgruppe kennen und bedienen. Das finde ich halt wichtig. Deswegen finde ich die Spots momentan auch so cool oder dieses Menü bei White Castle. Und dann denkst, ja, das ist halt die AEW-Zielgruppe. Das kann ich mir vorstellen, dass jemand, der Dynamite guckt, der geht zu White Castle, holt sich das Menü, freut sich, bang. So, der will den TV-Spot sehen, der ein bisschen wie Attitude-Zeit ist, lacht ein bisschen, weil AEW hat gerne mal Humor. Passt zur Zielgruppe. So, ich gucke AEW, schalte Dynamite ein und dann die zweite Promo ist dann für irgendjemand, der gerade bei Ring of Honor ist und einen Titel verteidigen will. Und du denkst einfach nur so, ach, der hat da einen Titel? Das kann halt nicht sein, weil ich finde, das nimmt halt auch diesen Spannungsbogen der Weeklies raus. Weil da im Übrigen, nächsten Pluspunkt, und ich glaube, das sollte man auch weitergehen, ich finde, die Weeklies, die haben mehr Konsistenz im letzten Jahr gehabt. Den Weg sollte man weitergehen. Und es hat unfassbar gut getan, dass man von den viel zu großen Hallen zu den kleineren gegangen ist. Manchmal ist es mir zu klein, bin ich ehrlich. Aber wenn man da diesen kleinen Schritt, das wäre mein Wunsch, einen kleinen Schritt zu, anstatt eine 3.000, 4.000 Mann Halle, geh mal auf eine 5.000 Mann Halle, das sieht optisch einfach anders aus, gehen würde. Und trotzdem ab und zu mal so ein Ballroom und Co-Special. Dann wirkst du, glaube ich, so wie du eigentlich bist, weil ich finde, manchmal wirkt AEW kleiner, durch die Weeklies, durch diese kleine Quote, als sie eigentlich sind. Weil die Zahlen, muss man auch ehrlich sagen, die Pay-Per-View-Verkaufszahlen zum Beispiel sind richtig gut. Und die Merchandise-Zahlen scheinen ja auch gut zu sein und die Einschaltquoten sind auch alles okay. Aber diese ganz, 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 ganz kleinen Hallen würde ich halt nicht nehmen. Gerade so diese Eishockey-Hallen, wo du halt manchmal nur so zwei Sitzreihen hast, dann wieder ein kleiner Oberrang.
Boah. Oder auch, wo du die ganz kurze Rampe nur hast teilweise, ne? Wo die Leute quasi aus dem Backstage-Bereich kommen auf die Bühne und dann gehen die so 2 Meter in der Rampe und sind im Ring.
Ja, wobei, damit kann ich leben, wenn es es gab diese zwei Arenen, die halt so wie ein riesen Theater waren, aber da wirkte das, als wären da 10.000 Leute. Das sah so cool aus, weil das halt wirklich so wie so ein Kolosseum war. Mhm. Wie jetzt zuletzt, da wo die zuletzt waren, das finde ich halt auch nicht doll. Weil das ist einfach so rundherum, es wirkt klein, es wirkt halt so nischisch. Ich nicht sprechen, mein Sprach. Es tut mir leid, ich habe einen Sprachfehler. Weil AEW ist größer. Das hast du nämlich auch letztes Jahr halt gesehen, weil es gibt genug Shows, die ziemlich große Zahlen hatten. Die Pay-Per-Views sind immer gut voll, muss man auch sagen. Da haben sie keine Probleme halt, die Hallen gut zu füllen. Die Special-Shows, Mexiko war halt auch direkt weg. Texas war auch eine gute Zahl. Weiß nicht, oh mein Gott, aber es war halt eine gute Zahl. Es ist einfach, ich möchte im Fernsehen das sehen, was eigentlich Fakt ist. Also manchmal habe ich halt das Gefühl, ihr macht euch ein bisschen... Das ist es nicht gegen TNA, aber das fühlt sich manchmal so an, optisch, als wenn man so auf TNA-Level
bei
Weeklies. Aber das ist man nicht. Man ist nicht auf WWE-Niveau und nicht dazwischen. Tony Book für 2006 fand ich einfach ein bisschen größere Hallen, nur ein bisschen. Und wenn die nicht ganz voll sind, hängen ein bisschen ab von der anderen Seite, sieht man nicht. Aber wenn die voll sind, dann sind 6.000 Leute da und da sieht das geil aus.
Bin gespannt. Ich meine, welche Hallen sind die richtigen Hallen für AEW? Die begleiten uns ja quasi auch in den vergangenen Jahren, wo man dann erstmal zu große Hallen gehabt hat, dann am laufenden Band die Fotos von leeren Sitzreihen, abgehängten Sitzreihen oder Blöcken gehabt hat. Jetzt zuletzt waren die Hallen voller, weil sie auch einfach kleiner gewesen sind. das hat mal gut gewirkt, mal schlecht gewirkt, aber ich glaube, da kommt es halt wirklich auf Fingerspitzengefühl. Und ich glaube, das ist auch ein Erfahrungswert wirklich, den du machen musst. Und man ist da wirklich dann, auch das ist ja ein Teil dieser Entwicklung, Selbstkritik, eine Selbstreflexion. Man hat gemerkt, okay, wir kriegen die großen Hallen nicht voll, lass uns in kleinere Hallen gehen, damit das auch besser aussieht, so in dem Sinne. Aber ich bin auch bei dir, manche Hallen sind mir dann zu klein und dann sieht es halt eben auch einfach ein bisschen billig aus. Und da bin ich dann auch bei dir. Da sieht man dann aus wie TNA. Und oder man will ich gar nicht TNA zu nahe zu treten, aber wenn man sich da, der Vergleich ist dann schon ein bisschen schmerzhaft einfach, ne, weil AEW de facto einfach immer noch größer ist als TNA.
Aber ja, ist einfach zwei Schritte weiter, muss man einfach so sagen. Und ich glaube, das ist allgemein, glaube ich, Punkt könnte man sagen, für 2026 die Außenwirkung, die man hat, wie man sich darstellt, wie man wirkt durch den Bildschirm. Das wäre so ein Vorsatz, wo ich sagen würde, ey, wenn die sagen, daran arbeiten wir jetzt richtig massiv. Das ist unser Fokus fürs nächste Jahr, PR, als auch die Außenwirkung, also wie wir einfach wirken. Ich glaube, dann würde man einen Riesenschritt machen. Aber da hattest du jetzt wieder einen anderen Punkt, den du richtig nanntest, ist ein sehr junges Unternehmen. Das sind Erfahrungswerte, die auch WWE, besonders Vince, halt über Jahre gelernt hat. Weil du musst ja einfach lernen, was wirkt wie durch den Bildschirm. Nicht nur live in der Halle. Das kann dich immer täuschen. Und dieses was funktioniert wie, das wird halt auch noch Jahre dauern. Machen wir uns nichts vor. Das wird nicht in 2026 super werden und dann hat man es, sondern es ist eine lange Entwicklung, die man halt nur forcieren muss.
Ja. Und man darf nicht vergessen, WWE war ja ein Familienunternehmen, mehr oder weniger, ne? Also. Und.
Das stimmt.
Ein Vince McMahon ist ja quasi mit Wrestling groß geworden und ein Triple H, der jetzt hier das Ruder zumindest kreativ in der Hand hat, ja ebenso, ne? Der kommt aus dem Wrestling, also der weiß, wie das wirkt, der hat verschiedene Ehren durchgemacht und weiß auch, wie man als Performer die Sachen entsprechend präsentieren muss. Und da hat man eben bei WWE einfach viel mehr Erfahrung, viel mehr Know-how und wenn man ganz ehrlich ist, auch besseres, wertigeres Equipment, um das Ganze darzustellen. Das kommt natürlich auch.
Ja, definitiv.
Und das meine ich übrigens gar nicht böse. Ich finde auch das Ring of Honor, viel weniger.
Erst Vergleich mit TNA, jetzt kommt Ring of Honor.
Ich finde nur, dass AEW, das Schlimmste, was AEW machen könnte, wäre zu probieren, WWE zu werden, von der Stilistik her, von dem Ton her. Es ist gut, dass AEW, auch wenn ich nicht all das, was das Produkt auszeichnet, absolut mag, Stichwort Blut, Gewalt und bestimmte andere Dinge,
der wöchentliche
Mordversuch. Nichtsdestotrotz, ich finde es wichtig, dass AEW da seine eigene Position hat und nicht sagt, ja, wir wissen ja, dass WWE besser funktioniert, weil sie dies, das, plus machen. Deswegen machen wir das genauso und versuchen jetzt auch mit der Drohne durch die Halle zu fliegen.
Ey, das machen sie zum Glück nicht mehr. Aber es gab mal so eine Zeit vor 2 Jahren, wo du das Gefühl hattest, oh, die versuchen's. Dass die ein bisschen verzweifelt waren, ein bisschen die eigene Identität nicht so getraut haben oder sich selber nicht so getraut haben und dann versucht haben, Sachen zu übernehmen und das hatte nicht funktioniert. Was wirklich, hatte das, glaube ich, letztes Jahr im Ausblick gesagt, wichtig war diese eine Personalie, mir fällt der Name nicht ein, der Typ, der damals für War, für die Production Value verantwortlich war.
Ich weiß, wie du meinst, ja. Mir fällt aber auch gerade der Name nicht ein.
Und ich glaube, das ist wirklich der wichtigste Transfer, den Tony Khan jemals gemacht hat, weil du siehst, seit der da ist, diese stetige Entwicklung, auch dieses stetige Schleifen hin zur eigenen Identität. Weil du hast einen wichtigen Punkt gesagt, weil das ist, fällt mir halt auch, wenn ich WWE gucke, du siehst den Unterschied. Du erkennst direkt, wenn du halt einfach einschaltest ohne Ton, siehst du alles klar, das ist WWE, du siehst alles klar, das ist AEW. Und das ist wichtig, weil ich will halt als Fan, folgst du etwas, weil du ja eine Identität hast, sei es halt wrestlerisch, aber sei es halt auch von der Präsentation her, vom Aufbau her. Und das finde ich sehr wichtig und gut, wenn man es gemacht hat. Auch zum Beispiel bei den Backstage-Segmenten. Ich finde, du hast letztes Jahr gesehen, dieses Jahr wird es weiterführen, so Kleinigkeiten, die sie gemacht haben, die banal sind, absolut banal, wo du dafür denkst, ja, und hätte man auch vormachen können, die haben halt jetzt eine Beleuchtung meistens dabei. Nee, bescheuert, hatten sie vorher aber nicht. Die hatten einfach im Hintergrund, hast mal kurz einen Spot, der irgendwie mal eine Wand oder sonst was anleuchtet und es wirkt anders. Die haben das jetzt eingeführt oder letztes Jahr mehr, dass halt die Promos von Winnie Young, nachdem die Promo vorbei ist, eigentlich immer 3 Sekunden noch weiterlaufen. Und sei es halt Smalltalk oder sonst oder Schmunzeln oder sonst was. Aber das ist eine eigene Identität. Du gewöhnst dich als Zuschauer an Sachen, die sich wiederholen. Und das finde ich gut und das finde ich wichtig.
Ja. Auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass wir damit dann so ein bisschen langsam Richtung Storyline, Storytelling rüber wechseln können, weil das ja auch was ganz Wichtiges ist. Und eine Storyline, lieber David, ich weiß nicht, wie lange wir sagen, jetzt ist aber auch Schluss damit. Jetzt reicht's aber auch mal.
Was?
2026, Death Riders.
Ach so. Weißt du, was mein Problem war? Du hast gesagt Storylines, mir kam direkt eine Storyline in den Kopf, die ich halt haben möchte. Und ich habe Angst gehabt, dass du die nennst.
Nein, ich will jetzt nicht, die Wünsche, die kommen erst nachher. Jetzt kommen erstmal hier ja, gut. Death Riders und so. Wo gehen wir damit hin und wie lange haben wir die noch an der Backe?
Das Problem ist einfach, ich glaube, wir alle hätten vor World's End gesagt, ja, ich weiß, wo es lang geht. World's End war schon wieder der nächste Hinweis. Es wird der Pack sein, der halt hier die Death Riders erobert. Moxley wird halt niedergestürzt, weil er verliert nur noch und auf einmal gewinnt er. Und auf einmal gewinnt er einen Titel. Und auf einmal hält er eine Promo als Babyface, wo du einfach nur dachtest, hä? Du bist doch ein Heel. Und auf einmal siehst du die, wie die Death Riders und Marina Shafir sich einen abgrinsen und denkt so, ja, wir lieben euch Fans. Und denkst, hä? Aber ihr seid doch Heel. In der nächsten Dynamite-Ausgabe sind die vier dann wieder Heels. Am Moxley wieder Face. Ich bin komplett verwirrt, ne? Die Death Riders, was man schon mal anerkennen muss, Death Riders ist etwas, was Quote zieht. Das hat Gelegenheitszahlen. Bei mir nicht. Death Riders ist etwas, worüber die Leute diskutieren auf Social Media. Was ja auch eigentlich gut ist, weil bessere Aufmerksamkeit als keine Aufmerksamkeit. Aber ich habe keine Ahnung, was man vorhat. Ich verstehe es, weil es für mich keinen Sinn ergibt.
Ja.
Moxley hat halt jetzt wirklich diesen kämpfenden Babyface auf einmal, der halt für die Company so gesehen eintritt. Du hast dann die anderen Death Riders, die eigentlich sich als Heels verhalten, aber wenn sie neben Moxley sind, sich wie Faces verhalten. Ich wollte eigentlich diesen Split, ich wollte, dass das vorbei ist. Ich habe jetzt keine Ahnung mehr. Die werden halt dieses Jahr, glaube ich, komplett da sein, die ganze Zeit. Und ich weiß nicht, warum.
Ich gehe auch davon aus. Ich kann mir da sogar irgendwann eine übergreifende Story, dass nämlich die andere Gruppierung, die wir haben. Wie viele Members bekommt die Don Callis Family 2026 noch dazu, lieber David?
35. Ich meine, irgendwann, jetzt mal ganz ehrlich, wir hatten eine Situation im Fernsehen, dass die Don Callis Family rauskam und Sarah einfach nur sagte so, oh, der ist auch dabei? Stimmt ja. Und ich so, habe ich auch total vergessen, weil es mittlerweile halt so viele waren. Ich weiß es nicht. Ich denke mal noch zwei, weil es wird auf jeden Fall mindestens einen Abgang geben. Und dann würde es halt ungefähr wieder hinhauen. Ich finde, wie man das mit Don Callis der Family macht, eigentlich auch nicht verkehrt. Das Stable ist halt stabil, ist gut da. Aber gegen die Death Raiders, willst du das wirklich sehen?
Wäre halt aber eine Vermutung für mich, ne, dass die Don Callis Family irgendwann so groß wird, dass die quasi wie so ein Krebsgeschwür über AEW und dann sagt Death Riders, Moment, wir sind doch das Krebsgeschwür. Wir sind das originale Krebsgeschwür hier von AEW.
Also wenn ich ein Geschwür haben möchte, dann bitte Don Callis Family, weil genau diesen Ansatz wäre meine Prognose gewesen für 26, wie ich es booken würde als allwissender Fan, der alles besser booken kann als jeder Booker. Ich würde wirklich machen, dass sie einfach nach und nach versuchen, den Laden zu übernehmen. Dass so irgendwann diese Größe so groß ist, dass sie sagen, okay, let's go. Jetzt so nach und nach, so schleichender Prozess. Und würde ich gerne nehmen, aber ich glaube, das wird nicht passieren. Ich glaube nicht, dass das der Plan ist, sondern man hält die Don Callis Family halt einfach als Ort für Don Callis, der halt ein, zwei Leute overbringt, der gut reden kann, gut verkaufen kann, der halt Heels ausbuhen lässt, obwohl die halt sonst nicht viel Charisma haben. Aber ich sehe da keinen Plan hinter. Bin ich ehrlich. Ich glaube, Pläne gibt es woanders, aber nicht da.
Ja, ich hoffe, dass es da einen Plan gibt, weil wir dürfen nicht vergessen, wir haben bei der Don Callis Family, auch wenn wir da natürlich wirklich so Filmmaterial haben, ne, also auch nicht böse gemeint, Jake Something, den man jetzt geholt hat, Jake Doyle, guter Mann, auch mit einer gewissen Aura. Aber ich weiß auch nicht, das ist für mich auch halt kein Main Event Player, ne. Pack den mit Mark Davis zusammen, dann ist das okay.
Es sind zu viele Undercarter dabei.
Genau, das ist zu viel Filmmaterial. Ne? Du hast natürlich die großen Stars oben, vor allem natürlich Okada und auch ein Kyle Fletcher. Das sind für mich die beiden, die da ganz vorne mit dabei sind. Da hast du dahinter noch
Takeshita.
Der ist ja für mich. Noch ist er dabei. Ich weiß, aber du weißt, was ich meine. Der ist für mich schon so ein Faktotum. Der ist da, aber da warte ich eigentlich nur darauf, dass er weg ist.
Und ich warte darauf, pass auf, Überleitung, dass er durchstartet, und zwar durchstartet durch 2026, weil das wäre mein Call. Letztes Jahr Kyle Fletcher. Wohlverdient, der hat sich übrigens unfassbar gut gemacht. Also ich glaube, das wäre beide immer noch schwer begeistert und beeindruckt.
Ja.
Und Takeshita, für jemanden, der eigentlich keine Promos hält, ne, der hat ja mittlerweile, also der ist nicht nur im Ring unfassbar gut, der hat ja auch eine Ausstrahlung, die mittlerweile wirklich dieses so, ey, das ist er, das ist ein Star, der braucht nicht viel reden. Du weißt aber, die Crowd will den auch gar nicht ausprobieren, weil der zu gut ist.
Ja.
Und das ist ein gutes Zeichen. Und das ist mein Call. Lass den durchstarten und dann die Don Callis Family super genutzt, um jemand overzubringen.
Ja, und vor allem, wir wollen ja auch das große Match Takeshita gegen Okada sehen. Und da gerne nicht nur ein Match, sondern geht mir gerne eine Serie, macht da 3 Matches draus, macht da eine große Fehde draus. Okada funktioniert hervorragend als Heel. Das haben wir jetzt auch bei Wrestle Kingdom gesehen. Takeshita funktioniert in beiden Positionen super gut als Babyface.
Er kann das alles machen, ne?
Eben. Und der, wie du schon gesagt hast, der hat jetzt auch zum Beispiel bei New Japan eine krasse Ausstrahlung gehabt. Diese überhebliche, dominante Ausstrahlung rübergebracht gegen Yuta Tsuji jetzt Tokyo Dome. Fantastisches Match, wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Wer es noch nicht gehört hat, unbedingt die Review bei uns beim Supporterbereich.
Na, diese Schleichwerbung.
Genau. Anhören. Nein, aber Takeshita ist für mich einer, der das Potenzial zu einem absoluten Megastar hat.
Hier muss ich auch mal ganz kurz mal bei aller Schelte, wo ich habe Jahresrückblick gerne mal gegen Tony Khan geschossen, aber nicht nur da, muss man einmal loben, weil ich finde, bei Takeshita hat man etwas gemacht, was selten eine Company macht, was sie aber ausgezahlt hat und was beim Fußballvereinigung auch oft falsch gemacht wird. Man hat dem Zeit gegeben. Überleg mal, der ist gestartet und ich weiß noch, früher hat Kai das noch AEW geguckt, war auch totaler Fan, fand den super, aber man hat den ganz langsam, also langsamer konntest du den nicht aufbauen, aber dadurch hat er halt Sicherheit bekommen. Du hast ihn dann halt später jetzt nach Japan geschickt, du hast ihn halt wirklich so, soll man sagen, reifen lassen.
Ja.
Und wenn du jetzt vergleichst, Takeshita von vor 3 Jahren oder so, du hast ihm so viel Zeit gegeben, aber diesen Payoff, den du jetzt hast du jemanden, der kann in Japan richtig sellen, also richtig Tickets verkaufen oder Merchandise verkaufen oder halt Ratings generieren, aber in Amerika auch. Du hast einen absoluten Topstar generiert, dass wenn du den loslässt, weißt du, die Fehde wird jeder mitnehmen, weil der ist unfassbar gut.
Ja, und der bringt eben beides mit. Ne? Ich finde, der hat einen unglaublich uniken Look. Gott, ganz viel Anglizismus, tut mir leid. Der sieht wirklich ganz besonders aus, nicht nur, weil er Japaner ist, sondern auch seine ganze Gestik, Mimik, das ist ein großgewachsener, gut gebauter Typ. Das ist absolut wichtig, ne? Weil Wrestling ist ein oberflächliches Entertainment-Format, muss man ganz klar sagen. Das gehört eben mit dazu. Dazu hat er auch eine gute Mimik, gerade für auch einen Japaner macht er das wirklich herausragend. Und
Wrestler ist etwas Englisch.
Ja,
also er traut sich, englische Interviews zu geben. Das macht nicht jeder Japaner.
Das stimmt.
Ich ziehe da echt meinen Hut vor. Also ich habe letztens ein Video-Interview von ihm gesehen, wo er einfach komplett auf Englisch das gemacht hat. Wo ich dachte, wow, wie mutig ist das, zu wissen, es kann sein, dass meine Aussprache nicht so doll ist, sagt er auch anfangs, aber zieht das Interview durch.
Ja. Ja, und das wissen wir, dass das immer wieder eine große Hürde ist, ne? Gerade für Japaner, Japanerinnen, weil das eben so ein bisschen, ne, aus der Comfortzone einfach raus ist. Und viele mögen das nicht. Ne? Das ist einfach so. Das kann ich auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass ich sehr oft, wenn man japanische Spieleentwickler gehabt hat, hast du immer einen Übersetzer dabei gehabt. Und ich habe mit ganz wenigen Japanern wirklich englische Interviews gehalten. Und mein Japanisch ist leider auch trotz 2 Jahren Japanisch-Studiums leider sehr kacke geblieben und ich kann nichts
mehr. Ich hatte Französisch in der Schule und ich kann kein Wort mehr.
Ja, Französisch geht noch ein bisschen besser.
Andere Frage an dich jetzt mal, wo wir gerade bei aufstrebenden Star 2026 sind. Halten wir uns mal auf Takeshita, ja?
Ich sehe auch nach wie vor Kyle Fletcher nach wie vor in dieser
Position. Ja, aber der ist schon aufgestiegen für mich. Wir sagen der Durchstarter des Jahres.
Ja, also es kommt darauf an, was du damit meinst. Heißt das dann für dich, der wird ins Main-Title-Picture endgültig rücken, weil mit Kyle Fletcher hat man ja schon mal so eine Stippvisite gemacht sozusagen.
Ein Durchstarter ist für mich, der macht den größten Sprung
okay.
von allen.
Okay.
Also egal von welcher Position aus, aber so gesehen, er springt am weitesten.
Ja.
Und da sehe ich halt Takeshita momentan halt, weil der bei AEW von der Wertigkeit her hat er zwar ein hohes Standing, aber nicht von der Matchcard so gesehen her oder vom Titelgeschehen her.
Ja.
Und deshalb denke ich, dass er der Durchstarter ist. Wen siehst du bei den Frauen als Durchstarterin?
Ich hoffe Thekla.
Es gibt mehrere Kandidatinnen, das was ich sehr gut finde. Also ich habe 3 im Kopf.
Ja, also Thekla ist für mich auf jeden Fall eine von denen. Ich finde, die hat einen ganz besonderen Look. Ich sag's nochmal. Die auch ist ein bisschen zu klein, wenn ich ehrlich bin, dafür, dass ich so als Main.
Oh, aber dafür macht die das aber. Dadurch wirkt die aber trotzdem geiler. Also nicht, Entschuldigung. Falsche Bezeichnung. wirkt dadurch noch cooler. Oder mehr Badass, weil die schafft es durch gerade dieses Kleine, die hat trotzdem eine unfassbare Wucht. Und das sieht halt im Match sehr cool aus, wenn die halt so mit ihrer kleinen Körpergröße auf einmal jemanden niederhaut oder niederringt. Boah.
Die ist ja auch tough. Also die hat ja auch merklich an sich gearbeitet, was so die Muskelmasse und so angeht. Mhm. Also die ist auf jeden Fall eine. Ey, du hast den Namen gerade schon genannt und eigentlich ist es Quatsch, dass wir die jetzt hier nennen, aber dadurch, dass die letzten Jahre einfach bei Ring of Honor
versaut. Ich hätte sie auch genannt.
Bringt Athena endlich dauerhaft zu AEW und holt ihr aus Ring of Honor raus.
Ja, und vor allen Dingen, mal ein kurzes Loblied, ja? Weil ich finde, das ist Ich liebe die Division mittlerweile. Ich habe wirklich richtig Spaß an der Frauendivision. Man hat sehr, sehr viel richtig gemacht. Aber wenn ich Escena im Ring sehe, ne, was die macht, das ist geisteskrank. Das ist teilweise, also ich finde die vor der Kamera, die hat diesen It-Faktor, wenn die rauskommt, geiler Entrance, die kann gut reden, die wirkt groß, also obwohl sie es nicht ist. Aber was die während der Matches macht, jedes Match fühlt sich so unfassbar intensiv und gut an.
Ja.
Und was für Aktionen die macht halt Sachen, die kann keine andere. Und die hat diesen Star, dieses Gefühl, ich glaube, jeder in der Halle würde einfach denken, Herrgott, push die doch mal to the moon. Lass die mal richtig durchballern. Und die wird von Ring of Honor, eigentlich, also es hat ihr gut getan, aber die ist mittlerweile Ring of Honor so sehr entwachsen, wie man nur entwachsen kann. Also ich bin bei dir, die muss raus, die wäre auch für mich eine Durchstarterin oder mögliche Durchstarterin. Die nächste, die es ist, wo du jetzt sagen wirst, warum, die hat doch gerade einen Titel, ist Willow. Ich finde, Willow macht konsequent seit 2-3 Jahren stetig die Entwicklung immer weiter nach vorne. Die Connection mit der Crowd ist unfassbar gut. Die Matches sind gut und sie ist mit Abstand eine der besten Talkerinnen. Die hat Charisma vor der Kamera. Ja. Ich mag jede Promo von ihr. Obwohl die Babyface ist, ist die so sympathisch, kann so klar und gut reden, dass sie durchstarten dieses Jahr.
Ja, bin ich dabei. Wie siehst du so Chancen für Frauen wie eine Red Velvet zum Beispiel, die Queen Aminata oder auch eine Billie Starks?
Ganz ehrlich, also bei Billie Starks, glaube ich, braucht noch Zeit. Also bei Billie Starks würde ich halt den Weg gehen wie Takeshita, mach es langsam, lass das die akklimatisieren und so weiter. Und obwohl sie so viel Erfahrung hat, trotzdem würde ich es machen. Bei Queen Aminata, finde ich, hast du auch diesen langsamen Weg gemerkt, aber der halt schon gefruchtet, weil sie funktioniert schon. Du hast schon eine Connection zu der Crowd. Red Velvet, finde ich halt auch, die hat sich deutlich verbessert. Der Tat ist jetzt gut, dass man weg von Main Roster gegangen ist. Die kann auch funktionieren. Ja, das ist jetzt gerade so ein bisschen Lobhudelei. Ich kann es mir bei den beiden vorstellen, dass sie funktionieren. Nicht, dass sie durchstarten, aber dass sie halt einfach einen guten Platz haben, eine eigene Identität. Weil ich finde das Roster von den Frauen wirklich gut. Ich habe richtig Spaß.
Ja, ja.
Von den Personen her ist es so gut wie noch nie. Ich habe so viel Charaktere oder unterschiedliche Arten Wrestlerinnen, dass ich richtig Bock habe. Ich mag auch immer noch, auch wenn die Wrestlerin nie super sein wird, Blue Sky. Ist halt einfach, was die da bei dem Blatten Guts abgeliefert hat. Boah, es ist die Badass.
Sky Blue.
Ich habe richtig Spaß. Sky Blue, Entschuldigung. Sky Blue. Ey, ich bin alt. Ich kann nicht versprechen. Ich finde das alles super. Das Einzige, und das ist ein riesen Kritikpunkt und bitte, bitte Vorsatz an 2026, gibt diesen Frauen Storylines.
Ja.
Das ist das Einzige, was fehlt, weil ich möchte nicht mehr diese Storylines haben aller Chris Stedländer, die man leider Gottes genauso bucken, die auch nichts anderes dann bietet, außer ach, du denkst, du bist stärker als ich? Nein, ich zeig dir, dass ich stärker bin als du. Du möchtest meinen Titel? Ich zeig dir, dass du meinen Titel nicht kriegen kannst. Ich will was Vernünftiges. Toni Storm hat es doch gezeigt, wie Charaktere funktionieren. Willow ist auch gewachsen durch die Sachen, durch diese gelitten hat, dass die Leute mitgefiebert haben. Du hast eine Sympathie gewonnen. Harley Cameron, genau dasselbe. Wrestlerisch nicht super, aber du hast eine Connection emotional zu ihr aufgebaut. Und das ist das Einzige, was noch fehlt, dass alle Frauen richtig durchballern können.
Ja, also Story ist, finde ich, ganz, ganz wichtiger Punkt hier, dass man da auf jeden Fall dran arbeiten muss. Und das ist auch wirklich einer meiner Wünsche für 2026, dass man da wirklich auch, ähnlich wie bei den Männern, da wirklich den stärkeren Fokus drauf setzt. Auch bei den Männern ist Storyline-mäßig immer mal wieder Luft nach oben. Aber bei den Frauen ist halt da sehr wenig vorhanden, sagen wir es einfach mal so. Ich habe noch so 2-3 Namen für dich hier. Also ich bin auch mal gespannt, welchen Weg jetzt die Neuverpflichtung gehen werden, na, Hain und Maya World. Auch da mal sehen, welchen Weg man da einschlagen wird, wo man die erstmal abstellt quasi, ob die wirklich dann direkt bei AEW landen oder ob die auch erstmal so einen Spagat quasi machen Richtung Ring of Honor. Was machen wir eigentlich mit einer Britt Baker? Kriegen wir die nochmal zu sehen? 2026?
Nein. Nein. Ich glaube es einfach nicht. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Der Vertrag läuft ja, ich glaube, im Herbst aus. Tony Khan hat ja eh seit ungefähr 1,5 Jahren die Regelung, dass wenn ein Talent wieder den Vertrag ausläuft oder demnächst ausläuft, dass man halt diese Person aus dem TV-Programm rausnimmt, um halt nicht noch den Wert zu steigern, wenn eine andere Company zugreift. Und bei Britt Baker gebe ich halt ehrlich zu, und das ist eigentlich ein Riesenkompliment an die anderen Frauen. Ich hätte es nie gedacht, weil sie hat mal die Division getragen. Ich vermisse sie nicht. Sie fehlt mir nicht. Und ich glaube, wenn sie wieder auftauchen würde, weil das hat man letztes Mal eigentlich schon gesehen, merkt man erst, dass halt die Division ihr wieder so sich entwickelt hat. Sie ist einfach besser geworden, ist an ihr vorbei und Britt Baker ist nicht mehr auf diesem Level im Vergleich zu den anderen.
Was machen wir mit der Toni Storm? Die kommt gleich. Machen wir erstmal, was machen wir mit meiner Mercedes Moné? Entschuldigung, so viele Namen, weil die ja jetzt auch schon ihre ersten Titel wieder verloren hat und noch eine ganze Menge Belts zwar mit sich rumschleppt, aber jetzt auch langsam so, die Verzweiflung breitet sich aus, oder?
Ja, sie soll richtig, ich finde es super, sie soll richtig durchdrehen. Ich möchte, dass sie quasi an den Titelverlusten, an den Niederlagen komplett kaputt geht mental. Das bei ihr, und das deutet man ja auch ein bisschen an, dass sie halt so vor der Kamera so, hey, na, wie geht's? Und Backstage wird ja immer mehr Psycho. Und übrigens, Hut ab an Mercedes, war ein Bombenjahr für sie, nicht nur wegen Titel, sondern die hat immer abgeliefert. Lass sie diesen Weg gehen und lass sie diesen Weg gehen, der ihr vorbestimmt ist, wo einfach jeder weiß, wohin der Weg geht. Das ist der große Titel. Und die soll sich den holen. Und die hat sich den dann auch verdient, weil seit die bei AEW ist, kann man ihr nicht vorwerfen, dass sie faul wäre und sich auf ihren Namen ausruhen würde.
Nee, das auf jeden Fall nicht. Nee, und ich sehe es auch so. Also wir haben gerade eine Charakterentwicklung hier bei einer Mercedes Moné. Du hast den Aufstieg gesehen, jetzt kommt der Fall mit den ganzen Titelverlusten und dann tendiere ich eigentlich eher dazu, dass man sich schon fast als Top-Babyface dann eigentlich bucken müsste, oder? Sie muss ja dann durchdrehen und das Publikum muss dann Mitleid mit ihr haben, oder wie ist das?
Ich glaube, das ist zu schwer. Ich glaube, bei Mercedes, du hast nämlich eine Sache, weshalb ich nämlich sie jetzt gerade auch so ein bisschen in Schutz genommen habe. Und das habe ich auch, beim anderen Western YouTuber auch gehört und zu Recht. Es gibt, glaube ich, kaum eine Wrestlerin, die so viel Hass erfährt online wie Mercedes. Die kann richtig gute Matches abliefern. Und nur weil sie halt gewinnt, wird trotzdem gesagt, ja, aber die hat da, nur weil die Connections oder sonst was, die kriegt halt nur auf die Moppe. Und ich glaube, deshalb wäre sie auch verloren im Post, wenn du sie als Babyface hinsetzt. Was man jetzt macht, ist dieses, ich mag halt immer den Begriff, weil es ist das, was ich möchte, dieser organische Weg. Wenn die Leute sie schon hassen, ja, dann lass sie doch die Arrogante spielen. So, wenn sie halt schon Heel ist, dann lass sie halt durchdrehen und anstatt, sie kann ja weiterhin arrogant sein, aber lass sie jetzt brutal werden. Weil das kann eine Mercedes auch richtig gut darstellen. Und mir gefällt der Weg. Mir gefiel auch dieses, wie Essina sie nach der Niederlage bei World's End angeschaut hat. Das hat mir richtig gefallen und ich möchte auch, dass die beiden nochmal miteinander fäden und ich möchte, dass Mercedes dieses Jahr den großen Titel holt, weil sie es auch wieder, hatten wir von das Thema, eine dieser Gesichter, die raus aus der Bubble treten kann und AEW vertreten kann.
Ja, ja, ja. Ich bin gespannt, wo da der Weg hingeht. Also ich finde es nach wie vor echt unterhaltsam. Ich mag sie ja auch, also auch schon zu WWE-Zeiten wirklich sehr. Und ich finde, dass sie sich auch hier wirklich sehr gut macht. Und gerade diese Entwicklung, die wir jetzt gerade sehen, passt auch sehr gut zu dem, was wir hier haben. Was ist mit dem Gespann Toni Storm und Mina Shirakawa? Also noch Freundinnen, aber es ist auch ein bisschen Eifersucht dabei. Wie lange hält das?
Bis all in.
Okay.
Ja, also ich finde es eigentlich ganz klug, dass du es so gemacht hast. Ich hätte es nicht gemacht, aber wenn du halt einfach zwei große Namen hast, die hast du gerade in der Tag Team Division, du kannst bei Toni Storm immer Humor einbauen und bei Mina auch. Ja. Deswegen macht man das gerade und deswegen finde ich das nicht unklug, weil so nimmst du die aus diesem Title-Spot weg, hast du trotzdem TV-Zeit, weil das ist wichtig, weil die Leute wollen sie auch sehen und wollen auch beide sehen. Mina ist auch sehr beliebt. Und dann lass die halt weiter in der Division da sein, um halt auch ja eine gewisse Relevanz aufzubauen. Man ist ja gerade auch dabei, dass das nicht nur Einzelteams sind, sondern die Teams haben eigene Namen, was ich sehr gut finde.
Ja.
Eine gute Idee. Und ja, lass sie erstmal in den Gefilden kämpfen, lass sie die Tag-Team-Titel holen und lass mal dann die Titel, klassisches Wrestling-Booking seit den 80er Jahren, der Grund sein, weshalb es dann wieder auseinandergeht. Und lass sie dann halt noch mehr zanken, dann halt Eifersucht, bla bla bla. Und dann All-In, großes Match. Würde ich nehmen, hätte ich nichts gegen. Passt.
Lass mal hier an der Stelle zu den ganzen Belts kommen, weil du gerade Relevanz angesprochen hast. Wir haben ja jetzt auch AEW Women's World Tag Team Titles. Wie lange hält diese Relevanz, die Belts aktuell noch bis zu einem gewissen Grade haben? Man hat doch den Eindruck, dass man sich hier die Mühe gibt und da, wie du schon sagst, man baut Teams auf, man baut eine Division auf, man hat ja auch genug Frauen am Start, muss man sagen. Wie lange hält das? Ist das wirklich was jetzt über das Jahr verteilt wirklich ein Alleinstellungsmerkmal von AEW wird? Oder geht man vielleicht sogar hier den Weg, den leider die Männerbelts teilweise fast schon genommen haben, der am Anfang wirklich ein Alleinstellungsmerkmal gewesen ist und jetzt irgendwie so, ja, dabei ist? Wir sprechen nicht über die Trios-Belts an der Stelle, die noch viel schlimmeres Schicksal erlitten haben.
Ich glaube, es geht denselben Weg wie fast jeder Titel. Weil das muss man ehrlich sagen. Jedes Mal, wenn Toni Khan gesagt hat, hey, hier neuer Titel, ist genau dasselbe passiert. Anfangs irgendwie Turnier oder sonst was um den Titel, Fokus auf den Titel, Titel gewinnen, kriegt dann ein großer Name den Titel oder die Titel. dann halt noch so die erste Fehde danach ist doch immer groß, fühlt sich vernünftig an, Fokus und dann so, ja, lass mal langsam auslaufen und auf einmal merkst du nach 6 Monaten als Fan so, ah, wer hat nochmal den Titel? Ach, den Titel gibt es ja noch. Und so wird es halt hier auch passieren, weil mein Problem ist einfach, man hat ja bei WWE immer gern diesen Vorwurf, übrigens auch zu Recht, dass man eher auf die Momente schaut, als auf die Storyline und die Entwicklung. Und ich glaube, Tony Khan hat sowas Ähnliches, nur in Richtung Titel. Dass er halt einfach an diese Titel denkt, so, ah, neues Gold, das bringt Attention, Turnier, super gutes Wrestling, was immer auch stimmt, das Wrestling war richtig gut. Aber dass er halt nicht dieses Gefühl hat von wegen so, ja, was machen wir da mit dem Titel? Und ich habe eher die größte Sorge, dass man irgendwann sagt von, ja, auf einmal tauchen die dann bei Stardom oder sonst was auf, verteidigen da oder bei Ring of Honor oder keine Ahnung was. Also weißt du, wie ich meine, dass man die Wertigkeit geht immer weiter runter, es wird immer mehr verwässert und am Ende kommt bei eine Dynamite-Folge, wo du 18 Mal einen Titel siehst und nicht mehr weißt, wer was hat. Und deswegen bin ich halt kein Fan von den Massen an Titeln, aber der Trios-Belt, du hast ihn gesagt, es ist ja jetzt nicht der Trios-Belt, doch, es ist genau derselbe Grund. Hättest du jetzt den Titel bei den Frauen wirklich gebraucht? Ganz, ganz ehrlich, wir haben 2 Stück. Nein. Warum bin ich dagegen? Ich wiederhole mich, Monolog gleich vorbei, tut mir leid, Olaf. Du brauchst diese Titel nicht und sie schaden dir, weil du als Booker dadurch immer den Einsatz Titel als Grund einsetzt.
Naja.
Und das ist fatal, weil dann hast du am Ende 5 Storylines, die alle darum gehen, ich will deinen Titel. Nein, ich will eure Titel. Wenn du keine Titel hast, bist du gezwungen als Booker, dir was zu überlegen.
Ja.
Warum jetzt? Und das ist dann immer Sympathie, Verrat oder sonst was. Und genau das braucht die Women's Division. Wir haben 2 Titel, die reichen völlig aus. Gibt mir ansonsten Character, Work und Storylines.
Ja, wir haben aber dummerweise bei den Frauen 3 Titel und bei den Männern 7.
Ja, es ist einfach zu viel. Weißt du noch, als wir uns gefreut haben, oh, es werden 2 Titel zusammengelegt?
Ja, jetzt nicht mehr.
Nee, war auch nicht so.
Ganz einfach.
Stattdessen noch einer oben drauf.
John Moxley, Continental Champion. Okada, ja. International Champion. Ja, tatsächlich, was mir ganz gut gefällt, ist tatsächlich, wie man Ricochet hier gerade präsentiert. Ich finde diese Idee von dem National Belt, finde ich ganz cool. Wenn er das wirklich durchzieht, dann musst du halt auch natürlich die entsprechenden Leute dafür haben, die Bock haben, ständig unterwegs zu sein. Wenn man das so macht, finde ich das eigentlich ganz nett. Auch weil es nicht immer, weil der Belt nicht immer präsent ist. Das finde ich auch dann ganz wichtig.
Nee, das finde ich gut. Also das gehe ich komplett mit dir. Ich brauche nur nicht den Trios-Belt, den braucht kein Mensch, weil wir haben keine Trios-Division. Wir haben noch nicht mal genug gerade. Nimm die Trios-Division weg, brauchen wir nicht. Mach daraus eine gute Tag-Team-Division, nehme ich. So, und das andere ist dann halt einfach Intercontinental und Continental. Du kamst gerade durcheinander.
International.
Die Kommentatoren kommen durcheinander. Und du als Fan noch mehr. Und du weißt nicht, warum.
Ja.
Also lass doch einfach nur einen Titel. Ich finde das eh schon zu viel. Selbst den brauche ich nicht.
Nee, ja. Ich meine, wir haben noch die TNT Championship. Die hält gerade Mark Briscoe. Da gehe ich aber auch davon aus, dass der den jetzt nicht Ewigkeiten halten wird. Also da werden ja auch noch ein paar Leute mitzureden haben. Ich finde, Kyle Fletcher war nach wie vor da ein guter Kandidat für, der den gut gehalten hat. Du hast jetzt Andrade wieder mit dabei, den du da mit reinschmeißen kannst. Von mir aus auch einen Brody King, dem du das Ding geben kannst oder wie auch immer. Also da gibt es viele, viele Namen, finde ich, die man da reinschmeißen kann.
Was ist denn mit dem Haupttitel?
Da wollte ich jetzt auch gleich drauf zu sprechen kommen. Vielleicht, ja doch, wir haben gerade noch MJF natürlich als Titelträger, ne, der sich ja hier wirklich sehr, sehr vielen Herausforderern stellen muss, muss man es ja einfach sagen. Und ich finde, mit dem Belt gehen halt eben auch noch viele andere Namen einher. Nämlich für mich vor allem Hangman Adam Page und Swerve Strickland, die gerade die Kettenbrüder sind. Ne? Aber wie lange sind die das? Wie lange halten die zusammen? Und wie geht das hier weiter?
Das ist die Storyline, wo ich vorhin sagte, dass ich Angst hatte, dass du sagen würdest, du willst das nicht sehen.
Doch, das will ich sehen.
Aber das ist die Storyline, die ich genau sehen möchte. Ich möchte wieder, also ich bin ehrlich, ne, ich bin doch einfach berechenbar. Ich bin so ein Fan, der da und schreit, mach du mal was Neues. Und dann ist er so Swerve und Hangman und ich sage einfach, gib mir das wieder, gib mir das doch mal, gib mir das eigentlich jede Woche. Ich möchte diese Storyline wieder haben. Jeder Fan möchte diese Storyline wieder haben. Ich behaupte es einfach mal, ich bin allwissend. Bitte gib sie mir bei All In und ich habe dieses große Schlachtfest, meistens auch blutig, und diese persönliche Fehde. Deswegen denke ich, das geht es halt eine Weile gut, so noch 1-2 Monate. Lass es dann krachen, gib den beiden Zeit. Und das ist ein Money-Match, weil einfach, das ist auch mittlerweile eine der wenigen Fehden, die halt wirklich auch viral gehen. Das ist ein Name. Also selbst ich habe bei meinem Freundeskreis 2, die halt ab und zu WWE gucken, sonst nicht viel Wrestling. Swerve und Hangman kennen sie, die Fehde. Und das heißt schon was, die würde ich sofort nehmen. Aber ich finde, dieses Jahr 2026 steht auf jeden Fall unter dem Stern von MJF. auch von Swerve, auch von Hangman, finde ich auch richtig. Es gibt allerdings ein Big Four für mich gefühlt bei AEW. Nummer 4 ist Mr. Ospreay.
Mhm.
Ich weiß, das wird dauern, aber den sehe ich dieses Jahr definitiv und erstmals richtig in diesem Title geschehen, wo er hingehört. Und das fühlt sich gut an als WWE, als AEW-Fan, jetzt mal zu sagen. Nein, als AEW-Fan, aus meiner persönlichen Sicht, hatten wir anfangs ein bisschen das Gefühl, hier, wer ist denn die Top-League? Wer ist denn repräsentativ? Was sind die großen Namen? Und ich finde, man hat es, also ich merke an 2026, dass man es geschafft hat, eigene Stars zu kreieren, aufzubauen, weil ich sehe viele tragende Säulen, wo ich sagen würde, ja, das sind sie. Das sind die Großen. Mach noch, Moxley kannst du natürlich mit reinnehmen und Co. Aber halt, dass ich direkt denke an MJF, an Adam Page, an Swerve und Ospreay. Das sagt halt schon viel aus. Und ich glaube, viele Fans würden diese vier Namen auch nennen.
Ja, also Ospreay, wenn er wieder dann fit ist und wenn er wieder genesen ist, also wie du schon sagst, wird noch ein bisschen dauern. Zugleich ist es bis All-In noch bis Ende August. Also es wird noch ein bisschen gehen.
Und ja, das eigentlich müsste es so All-In sein, oder?
Ja, ja, eben. Eigentlich musste das bringen. Jemand anders, der aber auch schon sein Titelbegehren angekündigt hat, ist natürlich ein Kenny Omega. Bekommt Kenny Omega nochmal einen Title Run? Weil da wissen wir, da tickt die Uhr, der wird nicht mehr so lange wrestlen können und wollen.
Ich glaube nicht. Ich glaube eher, dass Kenny dafür da ist, um halt nochmal seinen Kontrahenten mehr over zu bringen. Dass er selber auch Main Event nochmal ist und Co. Aber ich glaube, man muss halt Kenny auch schützen. Er hat ja schon selber gesagt, dass er halt nach Matches, der ist echt durch und dass der halt sich erholen muss und dass seine normale Wrestling-Zeit einfach jetzt schon vorbei ist. Ihm geht es jetzt nicht darum, so wie lange geht es doch das normale Wrestling, sondern die ist schon vorbei. Sondern er ist jetzt auf der Zeit, wo er halt nochmal das Beste aus sich rausholen möchte, und soweit es halt geht, unterhalten möchte und Fans begeistern. Was ich sinnvoller fände und was auch von der Storyline her Sinn machen würde, hol die Elite richtig zurück,
ja,
gib ihm den Trials-Belt. Dann passt es, du kannst Kenny damit super schützen. Du kannst dennoch ihnen dieses Rampenlicht geben, auch die großen Matches geben.
Auch die Anerkennung, das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Ja.
Genau, auch die Anerkennung, auch dieses, mal ganz ehrlich, mit den Young Bucks, weißt du, wird eh kein schlechtes Match. Kenny kann das zeigen, was immer er will. Das sind die Matches, wo jeder Fan in der Halle glücklich sein wird, egal gegen wen. Aber da kannst du auch trotzdem große Kontrahenten aufbauen und sei es halt nur kurzfristig, aber trotzdem fühlt es sich immer groß an, wenn die kämpfen. Das ist der Way to go für mich für 2026 bei Kenny Omega.
Also ich glaube, er wird diese Singles-Feder auf jeden Fall bekommen mit MJF. Ja,
definitiv, aber er wird die nicht gewinnen.
Das glaube ich eben auch. Und ich glaube, darauf wird man sehr gut mitspielen, dass er es schaffen könnte. Aber ich glaube auch, dass, wie du schon gesagt hast, er kann es halt eben auch nicht wirklich mehr dauerhaft das im Ring stehen, diese Matchqualität abliefern. Ich glaube, wie du schon richtig gesagt hast, jetzt, auch wenn man ihn jetzt da wieder mit reinbringen wird, sagt man halt eben trotzdem, ja, also der wird seine Rolle spielen und er wird seine Momente bekommen, dass es so aussieht, dass er vielleicht den Belt bekommt, aber am Ende wird er dann eben doch wahrscheinlich hier eben das Gold nicht davon tragen. Und ich finde diesen Gedanken mit dem Trios-Belt finde ich auch sehr tröstlich tatsächlich. Das ist zwar so ein bisschen so eine Ersatzbefriedigung in dem Augenblick.
Ja, im Moment, aber es kommt immer drauf an, was du daraus machst.
Ja.
Und ich finde, als Elite, wenn die als Elite auftreten, sind die groß. Lass sie deren Entrance haben mit Licht aus und Co. und denkst einfach nur, ah, da sind sie wieder. Meine AEW-Jungs, die drei. Und die reißen jetzt die Hütte ab.
Ja. Und zugleich, wie gesagt, ich will auch einen Will Ospreay wieder in einer prominenten Position sehen, dass er da halt eben auch noch eine große Rolle spielt, wenn er wieder da ist. Und ich würde mich auch nicht drum sträuben, nochmal Kenny Omega gegen Will Ospreay in irgendeiner Fassung zu sehen. Übrigens. Was ich auch noch
nicht. Takesh da gegen Ospreay sehen.
Ja, das sowieso nochmal. Was ich nochmal hier mit reinschmeißen will, weil wir gerade bei den großen Namen sind. Was ist mit einem Adam Copeland?
Der kehrt irgendwann zurück. Und dann haben wir die wohlige, intensive, hoffentlich lange Goodbye-Storyline mit seinem guten Kumpel Christian, dass sie sich dann die Tag Team Belts auch holen. Nicht ewig halten werden, aber 1-2 Pay-Per-Views halten werden und dann in den Sonnenuntergang reiten und sagen, ey, wir sind mit einem richtig guten Standing, richtig guten Matches ins Karriereende gegangen.
Ja.
Weil ich glaube, die beiden sind Realisten, glaube ich, genug, anders als andere Wrestler. Gerade den Christian, finde ich halt, ist so, er weiß, wo seine Schwächen liegen, was nicht mehr geht.
Ja, ja. Auch und Adam Copeland hat auch letztens noch in Interviews gesagt, dass er jetzt aber auch cool damit ist, wenn er jetzt gehen müsste und wenn er jetzt gehen würde, weil er jetzt kann er sich's aussuchen in dem Augenblick. Ne? Er könnte noch wrestlen, Aber er kann jetzt sagen, ja, ich bin ja schon mal retired worden und das war nicht in meinen Händen. Und jetzt ist er an dem Punkt, wo er sagen kann, nee, ich kann jetzt gehen, weil es gerade für mich Zeit ist, mich zu verabschieden.
Ja, vor allen Dingen auch noch mit deiner Wunsch-Storyline, ja, mit deinem besten Freund, wo, mal ganz ehrlich, Tony Khan, wissen wir, Businessman, bla bla bla, der ist einfach auch Nerd und der wird dann einfach sagen, egal welche Idee ihr habt, wir machen eure Storyline so, wie ihr wollt, ja. Ende aus.
Und dann gegen FTA?
Es wäre das Sinnvollste. Also ich kann mir auch selbst ein Triple Threat quasi vorstellen mit Young Bucks noch dabei, dass du halt eines deiner besten Matches deiner Karriere raushaut, als Leiter-Match vielleicht noch, oder einfach sagst, ey, komm, oder mit so TLC-mäßig,
ja,
dass wir einfach sagen, ey, so gehen wir weg. Aber ich glaube, die beiden haben vor allen Dingen den Wunsch, oder ich kann den auch wünschen, oder ich erwarte das sogar, mit einem richtig guten Match rauszugehen. Die wollen nicht als quasi Schatten ihrer selbst nochmal ein bisschen so eine Attraktion zu sein. Mhm. Nee, wir gehen als Wrestler raus. Wir haben nochmal richtig abgeliefert.
Ja. Wen ich hier gerade mal ganz kurz so name droppen möchte an der Stelle ist, jetzt habe ich vergessen, wie ich name droppen wollte. Ich bin auch über echt ein Künstler, ey. Jay White. Jay White wollte ich, genau, den wollte ich nochmal nennen, genau. Der auch bei New Japan hier zurückgekehrt ist, also zu sehen gewesen ist, zumindest bei der
Zirkus. Im Anzug.
Genau, im Anzug mit etwas kürzeren Haaren. Und da müssen wir auch mal abwarten, welche Rolle der einnehmen könnte, weil der war ja auch mal quasi im Main-Title geschehen.
Ich glaube, bei ihm, er ist für mich persönlich, aber das liegt einfach daran, dass ich nicht diesen New Japan-Background habe und nur die Präsentation bei AEW kenne, ist er für mich halt kein Main-Eventer aktuell und war es auch bisher noch nicht. Aber ja, ich verstehe, warum der ein großer Name ist, was nun schon mal wichtig ist. Wir hatten ja vorhin gesagt, TNT, da fallen mir viele Namen ein. Jay White wäre eigentlich für mich so ein Kerl, so, ey, gib den 2026, wenn er zurück ist, lass ihn akklimatisieren, erstmal wieder ankommen, gib ihm die Belt und lass ihn da mal richtig Dominanz ausüben.
Oder
da durch diesen Belt nach oben steigen.
Oder International Championship, dann vielleicht gegen Okada, gegen den Takeshita, wenn man da den damit reinschmeißt.
Ja, mein Problem ist einfach, und das ist schwer objektiv zu sagen, du kommst auch aus der Generation, wo es halt den Haupttitel gab und den Intercontinental Championship bei WWE, wo du genau wusstest, oberste Liga,
ja,
Nachwuchs, zweite Liga. Jetzt haben wir halt ganz am Anfang gehabt, Heavyweight, TNT, wusstest du, erste Liga, zweite Liga. Also zweite ist nicht negativ gemeint, sondern einfach, dass du der Step dahinter.
Ja.
Jetzt, ich kann dir nicht sagen, richtig, welche Belt welche Wertung hat. Der TNT-Belt ist für mich immer noch derjenige, der den höchsten Wert hat hinter dem Heavyweight.
Das sehe ich anders, tatsächlich. Also ich sehe den TNT-Belt allein vom Talent, die das gerade hält, ist drunter, also ist unter Continental Title.
Aber die Präsenz.
Ja, aber.
Das Problem ist, beide anderen haben keine Präsenz. Also jetzt der andere ist ja, kommt ja gerade. Aber bei Okada, ganz ehrlich, ich könnte gerade Sarah fragen, welchen Titel trägt der? Sie weiß es nicht.
Ja, aber trotzdem, also ich sehe, also nicht böse gegenüber dem Mark Briscoe, aber ich sehe da halt schon einen Moxley und einen Okada deutlich über ihm, was das Standing angeht.
Ja, die Wrestler ihn halten, aber es geht ja um die Wertigkeit.
Die Welt halt auch, weil da eben immer die größeren Namen mit umgemischt haben.
Wenn die ihn verteidigt hätten bei großen Schlachten. Sag mir mal bitte die letzten zwei großen Schlachten von Okada um den Titel. Storyline-mäßig, nicht Turnier. So, you're welcome. Du weißt, das ist das Problem, ne?
Ja.
Aber es ist aber schwer zu sagen. Es ist,
ja. Ich wollte eigentlich gerade gegen Kenny Omega sagen.
Wow, wie kreativ.
Ja, war aber so. Entschuldige.
Ja, aber es war nur einer. Sag mal nur ein zweiter.
Ja, du hast nur nach einer gefragt.
Nein, ihr habt gesagt, sag mal, ein oder zwei. Auf jeden Fall, das ist halt das Problem von den Titeln.
Ja, wenn
du halt Titel über Turniere nur hältst und das ist dein... Es gibt ja kein Prestige. Du hast ja normalerweise so... Du hast ja bei TNT-Belt, könntest du und ich jetzt sofort 5, 6 Wrestler Augen führen, wo du sagst, ja, die sind gallig auf diese Titel.
Ja.
Bei den anderen beiden nicht. Und das ist mein Problem.
Ja, okay, verstehe ich. Wir haben noch so ein paar AEW-Urgesteine, die wir noch nicht genannt haben. Da will ich auch mal eine Prognose hören. Wir sprechen die ganze Zeit über die großen Belts und wir haben über Jahre gesagt, ja, der Darby Allin, der bekommt seinen Moment, der wird Champion und dann wird das ein ganz, ganz großes Ding. Und ich habe das Gefühl, das ist eine Prognose, die wir seit Jahren treffen und die ist bis jetzt noch nie eingetreten.
Ich glaube, er kriegt ihn dieses Jahr. Aber nicht lange. Aber er wird ihn, glaube ich, kriegen, weil ich glaube, vom Standing her hat er letztes Jahr einen guten Schritt nach vorne gemacht. Weil ich glaube, was wir, glaube ich, unterschätzen, es gibt, glaube ich, das Standing von den Fans her, da ist er eh schon ganz gut dabei, aber ich glaube, intern hat er einen riesen Step gemacht. Und allein schon mit der Aktion Mount Everest und dass er halt in der Death Rider Storyline, er hat ja alles über sich ergehen lassen, alles mitgemacht, das war intensiv, er connected auch, die Zutaten sind ja da.
Ja.
Der Zeitpunkt ist es noch nicht.
Nee.
Ist er ein langer Titelträger? Nein, weil es kann auch nicht funktionieren, weil Darby Allin Matches müssen so sein, dass er leidet, dass er unterlegen ist körperlich, weil das ist er nun mal. Und deswegen kannst du ihn nicht lange den Titel halten lassen, glaubwürdig. Aber gib ihm den Titel irgendwann zweite Jahreshälfte oder im Herbst oder so, lass ihn einen Pay-Per-View das Ding halten und das war's dann. Aber er holt sich den einmal.
Nee. Glaube ich nicht. Wir haben so
ja,
viele.
Wir können ja im nächsten Jahr bei der Review das besprechen.
Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht, dass Darby Allin sich den Belt holt. Allein, weil wir so viele große Namen haben und weil der AEW Main Belt auch so selten wechselt. Der kann von,
ja, aber,
ne? Also der kann von mir aus Continental Champion werden oder sonst irgendwas. Aber ich glaube nicht, dass der. Wir haben MJF. Wir haben Swerve und Hangman. Wir haben einen Ospreay noch dahinter und noch einige andere.
Ich weiß, aber es kommt noch eine Sache dazu. Ich habe ja von den vier Säulen gesprochen. Nummer fünf, die noch jeder Fan mittlerweile sagen würde, wäre halt Darby Allin. Und zwar, er ist auch mittlerweile einer, der AEW mit am meisten außerhalb von den normalen Shows repräsentiert. Sei es an Red Carpet oder halt normale, was ich, TV-Shows. Das ist das, was ich meinte. Ich glaube, er hat intern ein höheres Standing, als wir glauben. Oder vom sagen würden. Und ich glaube, man sieht das in ihm. Aber wenn er keinen Titel holt, ist auch nicht schlimm. Aber unsere Prediction, wir müssen auseinanderliegen. Ja. Wir beide hassen uns ja eh.
Schade, deswegen machen wir den das Bums hier schon seit 10 Jahren.
Er ist wie eine Ehe. Wir ziehen es einfach durch.
Okay.
Scheidung wäre zu teuer.
Das stimmt. Haben wir sonst noch, haben wir irgendjemanden vergessen, über den wir noch sprechen wollen?
Wir haben hundertprozentig viele vergessen.
Ja.
Andere Fragen, die du sonst immer gestellt hast.
Was denn?
Ja, aber die wir dieses Jahr wieder beantworten werden mit nee, brauchen wir nicht, ist mir auch egal. Welche WWE-Wrestler siehst du nächstes Jahr siehst du 2026 bei AEW?
Boah, ich sehe da gerade gar keinen so unbedingt.
Also danke, ich auch nicht. So, nächstes Thema.
Aber
ist doch schön.
Ja, ja, nee, aber wie gesagt, sehe ich halt jetzt eben nicht kommen. Wir können doch so ein paar kleinere Ja-Nein-Fragen mit reinnehmen, wenn du willst.
Ja.
Ja, das ist gut. Ich habe tatsächlich jetzt hier einmal ein bisschen die KI zur Hilfe genommen, anhand von einigen Fakten, die ich dann aus dem ganzen Ding hier einfach rausgezogen habe. Nämlich.
Sie lügt.
Ja, ja, nee, aber erste Frage, du, ne, die Prediction hier ist, AEW reduziert seine aktiven Herrentitel bis Ende 2026 auf maximal 5.
Oh, boah, das wäre mir immer noch zu viel. Leider nein.
Jamie Hayter gewinnt 2026 wieder den Women's World Title und wird klar als Gesicht der Women's Division positioniert.
Bitte nein. Nicht mit dem Gimmick.
Ein aktueller WWE Main Roster Star wechselt 2026 überraschend zu AEW und wird sofort Main Event relevant.
Nein, bitte nicht. Brauche ich nicht.
Ein AEW Original, also wie MJF, Darby Allin, von mir ist auch ein Jack Perry, verlässt 2026 die Company.
Ja, Jericho, ne?
Ja.
Aber den sieht man nicht als solchen an.
Nee, nein, ich habe ja ein paar Namen genannt, da passt jetzt ein Jericho für mich nicht rein.
Nein, glaube ich nicht.
Okay. Will Ospreay wird 2026 World Champion.
Ja, in All-In. Bei All-In. So rum.
Okay. Weil das auch hier auf dem Discord diskutiert worden ist. Mick Foley taucht 2026 in einer offiziellen Onscreen-Rolle bei AEW auf.
Wie kommt man denn darauf?
Er ist jetzt nicht mehr WWE-bound. Und
ja, aber deswegen muss er doch nicht wechseln. Er hat dort seine Stand-Up-Comedy-Show und der fährt ist mal abseits, ne? Bisschen Smalltalk, weil ich weiß genau, jetzt, liebe Hörer, ein Hintergrund für euch. Olaf möchte seit 10 Minuten Feierabend haben.
Das ist korrekt.
Ich lasse ihn nicht Feierabend machen, sondern ich weiche sogar jetzt nochmal vom Thema ab. Und zwar kurzer Exkurs, 2 Minuten lang, Mick Foley. Wie kann man so ein unfassbar sympathischer Mensch sein? Wenn man denen auf Social Media folgt, das ist ja unfassbar. Der Typ liebt nicht nur Weihnachten, wie kein anderer, den ich kenne. Also er liebt auch Nikoläuse. Er liebt auch, wie Sarah und ich auch, Freizeitparks, wie sonst was. Der hat so viel Fotos, so unfassbar geile Fotos auf Wildwasserbahn, auf Achterbahn. Geht mal bitte auf den Social Media Kanal bei dem und guckt euch diese Bilder an und dann sagt mir von wegen so, oh, das ist ein schlechter Mensch. Nein, das ist ein guter Mensch. Er macht Achterbahn. Gute Menschen mögen Achterbahn. Ich liebe den Mann. Und er ist super erfolgreich mit seiner Stand-Up-Comedy-Show. Lass ihn das Ding machen. AEW braucht ihn nicht, er braucht AEW nicht. Nein.
Glaube ich auch nicht. Jemand, den wir noch nicht erwähnt haben, den wir irgendwann mal auch als einen der Durchstarter gesehen haben, war Wardlow.
Er ist wieder verletzt.
Genau. Die Frage ist, kehrt er überhaupt wieder zurück oder verlässt er AEW endgültig?
Ich glaube nicht, dass eine andere Company also zumindest von TNA als auch WWE, warum sollten sie ihn verpflichten mit der Verletzungsanfälligkeit? Das ist nicht böse gemeint, weil ich sehe in Wardlow viel, viel mehr. Ich finde ihn im Ring cool als Big Man. Ich finde, der hat halt diese körperliche Präsenz. Aber er ist halt, du bist kein Fußballfan, ne?
Geht so.
Es gab halt früher die Bender-Brüder,
ja.
Sven und Lars Bender.
Ich dachte,
Supertalente, Nationalspieler.
Ich meine,
aber beide waren halt verletzt ohne Ende. Und so ist das halt hier auch. Manche Körper sind einfach nicht für den Leistungssport gemacht. Und bei Wardlow kommt es mir so vor, als wäre es genau der Fall, dass er halt für alles gemacht ist, nur nicht für diese Art Sport.
Sehe ich nicht ganz so krass, aber ich sehe auch nicht mehr so das allergrößte Potenzial in ihm, weil er sich auch natürlich auch bedingt durch die Verletzung, ich finde, relativ wenig weiterentwickelt hat. Und auch in den Momenten, wo man ihn dann als Single Star versucht hat einzusetzen, hat er nicht funktioniert.
Ja, aber guck mal, wenn du jetzt die letzten 2 Jahre nimmst, wie viel Prozent er davon verletzt war, da kannst du nicht vorankommen, egal in welcher Sportart. Du kannst, da geht nichts. Du hast ja erstmal die ersten Monate damit zu tun, überhaupt wieder reinzukommen.
Ja.
Und dann kannst du eigentlich dich weiterentwickeln und dann ist er wieder verletzt. Nee. Also ich bin eher froh, ich wäre überrascht, wenn man ihn halt generell nochmal sehen würde.
Das bin ich mal gespannt. Claudio Castagnoli, über den haben wir heute auch noch nicht richtig gesprochen, gewinnt 2026 keinen einzigen Singles-Title mehr bei AEW.
Nein. Und ich finde im Übrigen hier einmal auch nochmal ein kleines Supertonikan. Claudio hat bei AEW das Standing, was er eigentlich verdient hätte, was er auch schon bei WWE verdient gehabt hätte, als Workhorse, der einfach immer abliefert, der funktioniert, er wirkt groß und er wird immer wieder mal kurz mal einen Titel kriegen. Dieses Jahr wird er auch wieder einen kriegen.
Da vielleicht, für der wäre für mich auch so jemand für ein TNT Championship zum Beispiel.
Definitiv.
Oder auch, aber auch für Continental Champion. Finde ich auch cool.
Den kannst du alle geben. Das ist einfach, es ist doch schön, Mitarbeiter zu haben, wenn man einfach sagt, ey, egal welchen Titel du ihm gibst, er wird es nach außen gut präsentieren. Er ist absoluter Top-Profi, ob du den jetzt durch die Lande schickst und da verteidigt oder ob er in Amerika bleibt. Es wird funktionieren.
Ja. So, letzter Punkt hier, jemand, den wir auch noch nicht genannt haben, obwohl der sogar ein aktueller Titelträger ist. Ich spreche nicht über Shibata, Hook ist auch gar kein Titelträger mit Hand. Quatsch, was erzähle ich denn da?
Hook ist auch nicht gut.
Nee, aber ich hab jetzt hier gerade durcheinander geschmissen, weil der ja bei den Ops ist, aber ich habe ganz vergessen, dass der den Titel nicht hält. Der ist ja nicht
Freeman. Nee, der hält nur Chipstüten.
Genau, der hält nur Chipstüten.
Ich finde das furchtbar, ne? Können wir mal kurz einen Rant machen? Wenn 2026 bei Hook keine Entwicklung stattfindet, sehe ich ein bisschen schwarz für seine
Deswegen
Karriere.
Ist die Frage, Hook wird 2026 erstmals als echter Main-Event-Player gebookt und steht in einem World-Title-Pay-Per-View-Match.
Nein, der wird nicht mal sein Midcard gebookt. Weil er muss sich erstmal entwickeln. Wenn der rauskommt, also sich auf meinem Geburtstag hat mehr Stimmung, da bin ich alleine. Das ist halt nicht doll. Also das ist, und auch wrestlerisch, ich sehe halt jedes Mal dasselbe Match. Habe ich keinen Bock drauf. Also ich finde den Strunz langweilig, ich finde die Promos schrecklich. Eine Promo hatte der, die gut war. Das war das Video, was draußen geschnitten war. Weil dort wurde man halt mit Schnitt und mit dieser Umgebung gespielt, diesen Ghetto-mäßigen.
Ja, ja.
Da kam er rüber. Aber wenn du halt ihn jetzt, da stehen sie es mit seiner Chipstüte, habe ich halt eher das Gefühl, so, ich muss den erziehen.
Ich verstehe auch nicht genau, wo man mit dem hin möchte, ob man einen Plan für den hat. Oder ob man einfach gar keine Ahnung hat, was man mit dem hat und man hofft einfach weiter, dass er so ein bisschen funktioniert und das reicht uns. Ich verstehe.
Ja, da wäre nämlich ein anderer Wrestler, wo ich jetzt die Gegenfrage stelle. Moment, ich frage ChatGPT. Wird Eddie Kingston 2026 einen Titel gewinnen und doch mal so stark werden wie er vor seiner Verletzung?
Titel gewinnen, ja. So stark wie vor der Verletzung, glaube ich nicht.
Ja, denkst du, man hat einen Plan aktuell mit ihm?
Nein.
Also, wo man einfach sagt, ey, in ein paar Monaten, wir führen dahin, das wird die, nee, ne?
Ich glaube, dass man bei dem auch erstmal guckt, wie verhält der, also wie läuft das bei dem, weißt du, wie geht's dem denn so auf Dauer?
Ich fand im Übrigen gerade, liebe Hörer auf Spotify, es ist schön, wenn man den anderen eine Frage stellt und derjenige schüttelt mit dem Kopf in einem Podcast. Nein, du hast mich gerade gebrochen. Quasi, ey.
Das ist halt so.
Er hätte jetzt einfach nicht weiterreden dürfen, das wäre super.
Letzte Frage ist eine Brian Danielson-Frage. Brian Danielson tritt 2026 offiziell in den Ruhestand.
Nee, aber ich glaube, er wird eine Pause machen. Ich glaube, der wollte doch nochmal irgendwie, muss sich nochmal erholen oder sonst was, weil wegen den Reisen oder war da nicht irgendwas.
Ja.
Ich finde, wie man ihn einsetzt als Kommentator, finde ich sehr klug. Ich möchte sogar, dass man ihn in Storylines einsetzt. Bei den Death Riders hätte ich mir gewünscht. Ich finde, da ist halt ein bisschen Potenzial, was du nutzen kannst. Er muss ja nicht kämpfen, aber lass ihn mal zuhauen oder so tun, als wenn er zuhaut oder sonst was. Oder mal jemanden wegschubsen oder mal jemanden einfach nur was wegnehmen. Er kann sich wehren, er hat das Standing, bauen eine Promo ein, nutzt ihn vielleicht für einen jungen Wrestler, dass du einfach sagst, ey, weißt du was, ich sehe die ganze Zeit, dass du betrogen wirst. Jetzt reicht's. Ich schreite ein, ich stehe jetzt mal bei dir und ich pushe dich dadurch. Man kann ihn nutzen. Nutz ihn ruhig. Am Mikrofon finde ich ihn sehr angenehm, weil das so, er ist ein bisschen wie so ein Lehrer, der mir alles erklärt, was gerade passiert. Das fand ich einen klugen Griff, den man gemacht hat.
Brian Dennison ist als Kommentator super. Und als Mensch auch und überhaupt. Ich mag den sehr. Genauso wie Mick Foley. Die beiden können gerne auch an Weihnachten zu mir kommen, dann mache ich ihm was zu essen.
Und Paul Heyman auch noch.
Paul Heyman redet immer sehr viel. Das ist sehr, sehr anstrengend.
Ja, ich auch. Aber stimmt, ich hast auch noch nicht zu Weihnachten eingeladen.
Stimmt, das ist vollkommen korrekt.
Wenn wir gerade dabei sind zum Abschluss. Hattest du nicht vor, dass wenn du umziehst, dass du ein Grillfest machst mit unten unseren Headlock-Leuten so?
Ja.
Ja, ich bin zwar dick und rund, aber nicht durch Würstchen. Was ist da los?
Zehnjähriges, weißt du.
Ach Gott.
Aber da müsst ihr die Scheune aufbauen. Dann kriegt dann
die Headlock-Scheune. Ja. Die blenden wir mit so einem Graffiti.
Die Partyscheune.
Wir blenden da schon ein Headlock-Logo drauf.
Ja. Dann, wie Meller schon mal gesagt hat, der Bash in the Barn, der geht dann ab.
Ja, und dann lassen wir uns alle tätowieren.
Genau.
Bash in auf the Barn.
Auf deine Stirn, genau das.
Nee, auf unsere.
Ach so, okay.
Wir sind eine Einheit, wir sind ein Stable.
Ach so, oh Mist. Ich habe ja kein Tattoo, also von daher.
Ja, siehst du, da geht noch was.
Ja. Aber wir sind an der Stelle durch,
David. Nein.
Doch. Was willst du noch fragen?
Welchen Wrestler oder Wrestlerin Konterfei wirst du dir 2026 auf die Stirn oder woanders tätowieren lassen?
Keinen.
Ach komm, wenn du es machen müsstest, wen würdest du nehmen? Jetzt sag ich Brian Danielson.
Ja.
Wenn du es machen müsstest.
Brian Danielson oder Sami Zayn, weil das fällt nicht so auf in meinem Gesicht.
Was, Sami Zayn? Ja, das kann ja auch woanders sein, auf die Brust zum Beispiel. Oder auf die Faust.
Mann, den Ultimate Warrior.
Ich glaube, so ein schöner AEW-Wrestler, man kennt ihn. Auch seinen Texas Deathmatches. Nein, Hardcore. Nein, ich will Darby Allin.
Ja, gut. Tony Storm.
Oh, Tony Storm auch gut.
Ja.
Meinst du eigentlich, Tony Storm bleibt, doch eine ernst gemeinte Frage. Meinst du, Tony Storm bleibt 2026 timeless? Passend zum Thema Time, wegen Feierabend?
Ja, sie bleibt timeless, aber ich kann mir vorstellen, dass sie irgendwann eine andere Gesinnung einnimmt. Ich glaube nicht, dass sie auf ewig Comedy-Babyface bleibt, sondern ich glaube, dass sie irgendwann auch in eine andere Richtung gehen wird.
Heelisch?
Ja.
Oh. Okay, sehe ich nicht. Bin ich gespannt. Prediction.
Ja. So, jetzt ist aber Schluss.
Ja.
Okay.
Ich sag jetzt auch keine Parole ausnahmsweise.
Ja, das ist sehr gut. Dann sind wir nämlich an der Stelle hier durch mit dem Ausblick. Der war heute ein bisschen wüst, hatte ich das Gefühl irgendwie. Also das war ein wilder Ritt. Aber hat Spaß gemacht.
Ja, hoffe ich doch mal.
Doch euch da draußen auch. Ich,
gut, es hat Laune gemacht. Ich glaube, wir hatten schon einen roten Faden, den hat man klar erkannt. Wir sind nie abgewichen vom Plan. Es war ein schöner Podcast.
Genau.
Doch, ja, schreibt uns doch in den Kommentaren irgendwo oder auf Discord oder via E-Mail an Olaf, was eure größte Erwartung 26 an AEW ist.
Genau.
Oder was ihr so seht.
Genau, eure Predictions und Wünsche, das wurde ja auch schon im Discord ein bisschen genannt, schaut da gern vorbei. Ansonsten geht's hier nächste Woche weiter mit dem Frage-Podcast und außerdem haben wir natürlich auch noch jede Menge anderen Content hier für euch. Natürlich, wenn ihr mehr von uns hören möchtet, gerne bei Patreon und bei Steady vorbeischauen. Magazin jede Woche am Start, die ganzen Weeklies, die wir dann durchsprechen. Wrestling weltweit und noch vieles mehr, was damit dabei ist. Außerdem haben wir auch die Golden Years wieder am Start. Da werde ich dann mit dem Markus Holzer zusammen den SummerSlam 93, werden wir dann per Watch-Along hier huldigen. Bin ich mal gespannt, wie das wird. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche hier an selber Stelle wieder. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Zuschauen und dabei sein. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.